Also vor circa 4 Wochen war die erste Veranstaltung zu dem Thema Irakkrieg. Und da habe ich mich bemüht, mehr die Zwecke der Amerikaner, ihrer Widersacher in Europa, das windschiefe Ringen, das die untereinander veranstalten in der UNO, die Drohung mit dem Veto, die Drohung der Amerikaner, wenn die UNO ihnen nicht recht gibt, es einfach ohne UNO zu machen. Da habe ich mich bemüht, so etwas wie die imperialistische Lage zu erläutern. Die Zwecke und die Verlogenheit des Streits, der da unter denen abgezogen wird. Da hatten wir am Rande und eigentlich nach dem Vortrag so eine Debatte mit, was soll man tun? Muss man nicht für den Frieden eintreten? Ist Demonstrieren nicht wenigstens ein erster Schritt oder irgendwas Nützliches? Da sind wir zu gewissen Ergebnissen gekommen, ist mal wurscht. Ich habe mir jetzt vorgenommen, den heutigen Termin ausschließlich diesen Teil des Gesamtthemas zu widmen, nämlich den Kritiken am Krieg, wie sie kursieren, also den Kritiken am Kriegsplan, am amerikanischen, wie sie kursieren, den Argumenten, unter denen die großen Demonstrationen weltweit ablaufen. Und es sind ja wirklich sehr, sehr viele Menschen, die da unterwegs sind. Ich will ein bisschen aufzeigen, wie unzureichend es ist, anlässlich eines drohenden Krieges nach Frieden zu rufen. Wie viel Vertrauensseligkeit in die Politik, wie viel Akzeptieren der Außenpolitik als einer normalen Geschichte drinsteckt, wenn man anlässlich von Krieg an die Alternative Frieden denkt. Es geht folgendermaßen los. Die ersten Parolen, die ich quasi durchnehmen will. Ja, ich nehme jetzt der Reihe nach immer neue Parolen oder Zitate aus Flugblättern der Friedensdemonstrationen und ihrer Aufrufe durch. Das erste Zitat, das ich da mal aufgreifen will, ist: Krieg bedeutet immer das Scheitern der Politik. Nein zum Krieg, ja zum Frieden. Ich will, das habe ich das letzte Mal auch schon gemacht, einen Punkt des Verständnisses äußern. Am Einstieg. Ja, wenn Leute anlässlich dessen, dass Krieg vorbereitet wird und so angesagt wie dieser Krieg war schon lang keiner mehr, so Monate, fast Jahre lang vorher, wir machen den und ihr könnt sagen, was ihr wollt. Wenn Leute angesichts dessen nach Frieden rufen, dann erschrecken sie. Und dieses Erschrecken, da will ich nichts dran kritisieren, dann erschrecken sie über die Gewalttätigkeit, zu der Regierungen, die sie entweder gleich für ihre halten, nehmen wir amerikanische Demonstranten oder englische, oder für Regierungen halten, die zumindest im Prinzip zum Lager der guten Regierungen gehören, die sie verstehen, wo auch so ähnlich regiert wird wie bei uns. Da erschrecken Leute darüber, dass das massenhafte Töten, und es steht jetzt an, dass das massenhafte Töten Teil des Geschäfts sein soll, welches Regierungen halt ausführen und auszuführen haben. Da erschrecken welche über die Barbarei, die zu dieser Gesellschaft, zu dieser modernen Gesellschaft offenbar dazugehört. Dann ist aber schon Schluss mit dem Verständnis. Denn allein das Erschrecken verrät was. Wer in dem Sinn über den Krieg, über die manifeste Gewalttätigkeit politischen Regierens, nach außen in diesem Fall, erschrickt. Der verrät erstmal, dass er den Gewaltcharakter seiner Gesellschaft bisher nicht bemerkt hat. Der lässt deutlich werden, dass er das seinem Staat, seiner Regierung oder dem amerikanischen Verbündeten eigentlich so nicht zugetraut hätte. Gut, muss ja kein Fehler sein. Dann hätte man allen Grund, der Frage nachzugehen, ja, warum gehört denn das zum Amt des amerikanischen Präsidenten? Warum tut er das denn? Wo ist der Grund? Wer an der Stelle, wo der Übergang zum Krieg ansteht, dazu aufruft, man solle doch bei den gewohnten Praktiken des Friedens bleiben, der verweigert genau den Übergang, der eben in der Ursachenforschung liegen würde. Warum gehört das dazu? Warum machen die das? Was spielt das für eine Rolle in unserer Gesellschaft? Wer in dem Moment zum Frieden aufruft, der ist nicht bloß erschrocken, sondern der hält das Gefühl des Missverhältnisses, das passt doch nicht zu dem, wie ich unseren Laden kenne. Das hält er als Urteil über die Verhältnisse fest. Jetzt wird er ja gerade darauf hingewiesen, dass er sich da offenbar getäuscht hat mit seiner guten Meinung. Wer nach Frieden ruft, sagt, er will bei den Praktiken des normalen außenpolitischen Alltags bleiben und den Übergang zu der blutigen Gewalttätigkeit nicht vorgenommen sehen. Also gerade wo eine Gelegenheit wäre, sagen wir den Irrtum, der im Erschrecken steckt. Oder das noch nicht wissen, das in dem Erschrecken steckt. Wo er Gelegenheit wäre, den Irrtum zu korrigieren, ist der Ruf nach Frieden das Festhalten. Es ist das Trennen, das absichtliche, bewusste Trennen zwischen Krieg und dem Geschäft, das man in dem Land als Politik kennt und billigt. Wie wäre es denn mit der anderen Frage? Wenn man über den Übergang zum Krieg erschrickt und sagt, das ist ja furchtbar, dass es jetzt wieder ans große Morden geht, der hätte doch allen Grund, sich mal rückwärts zu fragen, was war denn das für ein Frieden, in dem offenbar die Gründe für den Krieg entstanden sind. Denn wo kommen sie denn her, wo akkumulieren sie sich denn die Gründe für den Krieg? Wenn nicht in den Phasen, in denen gerade kein Krieg ist. Im Frieden finden all die Interessensgegensätze, all die Absichten, sich andere gefügig zu machen. Im Krieg finden die alle als Diplomatie, als ökonomische Erpressung. Im Frieden finden all die Praktiken statt, die dann irgendwann in den offenen Austausch von Gewalttätigkeiten eklatieren. Und es ist ja nicht nur so, dass das dann immer wieder passiert, so nach dem Muster wie ein Naturereignis, sondern wann setzen sich eigentlich die Staaten in Stand, den Krieg zu führen, den sie irgendwann dann mal führen? Na, mitten im Frieden natürlich. Rüstungspolitik ist ein normaler Bestandteil der Politik. Die Vorbereitung des Krieges ist die dauernde Normalität im Frieden. Damit man dann, wenn es drauf ankommt, besser schießen kann als die Gegenseite. Der ganze Gedanke, nein zum Krieg, ja zum Frieden, der den Ton so groß drauf legt, Krieg und Frieden, das sind Riesengegensätze. Das sind Welten, das eine verträgt sich nicht mit dem anderen. Ein genauerer Blick führt doch dazu, dass im Frieden der Krieg vorbereitet wird, im Frieden die Kriegsgründe heranreifen. Und nicht nur so rum gibt es einen echten und engen Zusammenhang zwischen Krieg und Frieden, auch andersrum gibt es ihn. Jeder Krieg wird geführt, um einen vorteilhaften, nützlichen, besseren Frieden herzustellen, als der alte gewesen war. Natürlich, für den, der ihn gewinnt. Aber jeder Krieg wird um des Friedens willen geführt. Wenn man die Politiker da hört, die reden ja auch alle so. Bush redet heute total so, ja. Er führt Krieg, damit endlich Frieden herrscht. Im Nahen Osten und auf der ganzen Welt. Dann ist es besser, man nimmt es nicht nach der Seite der zynischen Wortverdrehung, sondern auf dem Muster, der sagt einfach das Gegenteil, wie bei Orwell. Ja, Krieg gleich Frieden. Wir machen Neusprech und gewöhnen uns an einer Sprache, die alles umwertet. Es ist besser, man hält sich nicht an die Seite der zynischen Wortverdrehung, sondern man hält sich an die Seite, naja, das stimmt doch auch. Natürlich führen die einen Krieg, damit hinterher der Frieden herrscht, den sie wollen. Und ist es nicht die Wahrheit, dass jeder Friede Resultat des letzten Kriegs ist? Ist nicht der Frieden überhaupt nichts anderes als das Kräfteverhältnis, das der letzte Krieg herbeigeführt hat? Und er hält so lang, wie Sieger und Besiegte bereit sind, das im letzten Krieg ermittelte Kräfteverhältnis untereinander gelten zu lassen. Also nicht nur Krieg führt zum Frieden, Frieden führt zum Krieg, auch Krieg führt zum Frieden. Und Frieden ist nichts anderes als ein Kriegsergebnis. Also alles das wäre ein wunderbarer Einstieg, sich mal Gedanken darüber zu machen. Wie hängt denn Krieg und Frieden zusammen? Oder was ist denn das für ein Frieden, an den wir uns gewöhnt haben, wenn er nichts anderes ist als ein Kriegsergebnis, wenn er auf Gewalt beruht und bloß so lange gilt, wie die Gewalt von ihren Widersachern in anderen Staaten anerkannt wird, gelten gelassen, respektiert wird. Wenn jemand aber dagegen den Satz sagt, Krieg darf kein Mittel der Politik sein, oder sagen wir den Satz als Aussagesatz erstmal im Indikativ, Krieg ist kein Mittel der Politik, da muss man sagen, das ist einfach ein falscher Satz. Krieg ist Mittel der Politik und nicht nur irgendeins. Krieg ist das letzte, das ultimative, das entscheidende Mittel der Politik. Und gerade jetzt, wo die amerikanische Regierung der ganzen Welt vorführt, dass Krieg Mittel der Politik ist und zwar, und nicht nur dann, wenn man angegriffen wird und der Feind die Grenzen überschreitet, sondern immer dann, wenn man meint, man hat die Macht, eine andere Macht, die einen stört, zur Unterordnung zu zwingen. Wenn die amerikanische Regierung gerade vorführt, wie sehr Krieg Mittel der Politik ist, da hat sich dem theoretisch nachgegangen und gesagt, warum, was sagt mir das über Politik, wenn Krieg Mittel der Politik ist. Das könnt ihr doch auch mal abfärben auf die gute Sache Politik, wenn die gute Sache das schlechte Mittel braucht. Nein, dann kommen Leute und sagen, Krieg ist kein Mittel der Politik. Und manche sagen es gleich noch in der Form eines Sollensatzes, Krieg darf kein Mittel der Politik sein. Da merkt man was. An der Stelle ist man nicht mehr dabei, dass jemand sich einfach täuscht im Sinn von, da hat er immer gedacht, die Welt ist friedlich und jetzt erlebt das anders. Das ist nicht mehr einfache Täuschung. Jetzt ist die Täuschung Programm. Obwohl man gemerkt hat, dass Krieg Mittel der Politik ist, vertritt man den Standpunkt, das dürfte nicht sein. Wichtig, was ich heute auch ein wenig erläutern will, ist eine Logik des Idealismus, eine Logik des idealistischen Urteilens. Und Idealismus, das hat immer zwei Töne. Der eine Ton ist, das sind hohe Ideale. Und das andere ist, so ist die Welt aber nicht. Jetzt sagen Leute, die sagen, Krieg soll kein Mittel, darf kein Mittel der Politik sein. Sie wissen auch, dass Krieg Mittel der Politik ist. Sie sagen ja, es sollte nicht sein. An der Stelle, so nach dem Muster, naja, das ist Kritik. Sie wollen halt was anderes, als was jetzt geht. An der Stelle muss ich sagen, Kritik verlangt, dass man die Sache kennt und ihre Notwendigkeiten und was bei ihr dazugehört. Und dass man ihr dann, wenn man sie kennt und missbilligt, eine Absage erteilt. Kritik ist aber was anderes als Wunschdenken. Wenn es nun mal so ist, dass Krieg zur Politik dazugehört, dann zu vertreten, ich vertrete, Krieg gehört nicht zur Politik. Das fällt unter die Rubrik Wunschdenken. Das gibt's viel. Leute wünschen sich einfach das Schlechte weg, nur wollen sie bloß das Gute behalten. Witterung wollen sie alle, aber regnen soll's nicht. Dass zum Leben der Tod gehört, das wollen sie. Nein, dass zum Leben der Tod gehört, das wissen sie, aber den wollen sie nicht. Sagen sie, Leben ohne Tod. Ja, das ist Wunschdenken. Das hat nichts mit Kritik zu tun. Das ist kindisch. Und kindisch ist es, der Politik, die nichts anderes ist als Gewalt, den Maßstab vorzuhalten, sie solle gewaltlos sein. Wenn man dann rauskriegt, wofür es die Gewalt braucht und ihr eine Absage erteilt, das ist dann schon praktische Kritik. Aber dann heißt es nicht, ich will gern Staaten und ich will gern Politik und ich will sogar Außenpolitik, aber ohne Krieg. Sondern das heißt dann, ja, wenn ich das nicht will, dann muss ich schon all dem, was dazugehört, auch eine Absage erteilen und mir erstmal klar werden, gegen wie viel mein frommer Wunsch steht. Dass die Sache nicht so einfach zu haben ist, wie ich sage, Krieg sollte nicht sein und Politik müsste doch ohne Krieg auskommen können. Also, was ich hier festhalten wollte, ist, wenn jemand heute sagt, Krieg darf kein Mittel der Politik sein, und das kommt ja vor in der Form, dass es deutsche Politiker sagen, und es kommt vor, dass es friedensbewegte Menschen sagen. Wenn der Satz kommt, dann ist er ein Dementi von einem gewussten Zusammenhang. Alle wissen, dass jetzt gerade Krieg als Mittel der Politik ins Auge gefasst wird. Und als theoretischer Satz ist er unsinnig. Weil Krieg ist ja Mittel der Politik, das erleben Sie ja gerade. Und als Sollensatz ist er ein frommes Wünschen. Denn Politik ohne Krieg haben zu wollen, das geht wirklich nicht. Und jetzt will ich weitermachen und in den Lernprozess einsteigen, den sich selber friedensbewegte Menschen eröffnen. Den verkehrten Lernprozess nämlich. Sie bewegen sich mit ihrer Kritik, ob sie es wissen oder nicht, auf der Ebene der Außenpolitik und ihren Alternativen. Wer für Frieden gegen Krieg optiert, optiert innerhalb der Alternativen der Außenpolitik. Ja, das ist wie ein Beitrag zu der Frage, wie soll man die nationalen Interessen, wie soll man die Interessen des Gemeinwesens nach außen verfolgen, kriegerisch oder friedlich. Und dann ist es eine Option. Ich mag die eine Methode lieber als die andere. Umgekehrt, ich verurteile Krieg als eine schlechte, unnötige Methode der Außenpolitik. Wer sich so auf eine Methodenkritik wirft, der Weg ist verkehrt. Die Weise, wie die außenpolitischen Interessen erreicht und verfolgt und erreicht werden, ist verkehrt, weil unnötig gewalttätig, weil unnötig blutig mit so vielen Opfern. Wer sich auf die Seite wirft, der akzeptiert in der Unterstellung die außenpolitischen Zwecke. Wer eine Methodenkritik macht, lässt die Zwecke stehen. Sie richtig laut fragen, ist das klar? Wenn einer sagt, du betreibst das Lernen der englischen Sprache auf eine falsche Weise, du gehst falsch vor, dann ist unterstellt, dass das Englische gelernt werden soll, vom einen wie vom anderen. Wenn ich sage, Bush betreibt kriegerische, unnötigerweise eine kriegerische Außenpolitik, er hat eine üble Methode der Außenpolitik gewählt, dann lasse ich in der Unterstellung stehen, dass die Ziele der Außenpolitik natürlich erreicht werden sollen. Da muss ich mich gar nicht ausdrücklich dazu bekennen. Aber wichtig, es bleibt ja auch nicht aus. Nehmen wir mal ein Zitat. Und fragen uns, was ist alles in der Unterstellung akzeptiert? Was ist alles schon gebilligt? Wenn man den Amerikanern mit folgendem Argument das Recht auf ihren Krieg streitig machen will. Wenn man also sagen will, die dürfen das nicht, was sie tun, das will man ja schon sagen, gar kein Zweifel. Aber mit folgendem Argument, das ist jetzt aus der Resist-Kampagne, Bundesausschuss Friedensratschlag. Da gibt es in einem Aufruf für eine Demo folgendes Argument. Die Notwendigkeit eines Präventivkriegs begründet die US-Regierung damit, dass der Irak immer noch oder wieder Massenvernichtungswaffen besitze und in engem Kontakt mit Terrororganisationen stünde. Dafür gibt es derzeit aber keine Beweise. Weder sind Kapazitäten für die Herstellung von Massenvernichtungswaffen wahrscheinlich, noch eine Kooperation mit islamischen Terroristen, zu denen das Baath-Regime Saddam Husseins immer eine große Distanz gewahrt hat. Nochmal, man bezieht sich auf die Begründung, die die Amerikaner geben. Massenvernichtungswaffen, Terrorkontakte. Entnimmt diesen Begründungen überhaupt nicht die amerikanischen Zwecke? Da wird ja nicht viel verheimlicht, wenn einer so redet. Sondern kritisiert diese Begründung mit dem Argument, dafür gibt es keine Beweise. Wer sagt, dafür gibt es keine Beweise, der lässt in der Unterstellung stehen. Und wenn sie es gäbe, was wären dann? Der lässt gelten, Massenvernichtungswaffen in der Hand Saddam Husseins, Kontakte zu Bin Laden, könnten schon irgendwie so ein Grund gegen den was zu unternehmen sein. Aber es liegen ja keine Beweise vor. Also da ist sozusagen die Kriegsbegründung, mit der Amerika sagt, der muss weg. Die Kriegsbegründung ist voll mitgemacht. Außer, dass sie sagen, der Fall liegt im Moment gar nicht vor. Könnte man es nicht nach der anderen Seite mal lesen? Wenn Amerika sagt, der Irak hat Waffenvernichtungswaffen, deswegen müssen wir ihn mit einem Krieg überfallen und ihm alles wegnehmen und einen Regimewechsel herbeiführen. Kann man dann nicht mal sagen, da höre ich raus, was Amerika will? Immerhin, das Argument, das habe ich vor 4 Wochen auch schon mal gesagt, immerhin, das Land mit den allermeisten Massenvernichtungswaffen sagt, Massenvernichtungswaffen in anderen Händen ist sie nicht auszuhalten. Wenn jemand sowas sagt, ja, sagt er eigentlich was anderes als ich bin so mächtig, ich habe das Recht, dass mir gegenüber alle anderen Staaten wehrlos sein müssen. Sie dürfen zum Widerstand nicht fähig sein. Jedenfalls solche, die ich, Amerika, für störend, feindlich, mir unangenehm empfinde. Das Wort Massenvernichtungswaffen selber ist nichts anderes als ein ganz brutaler Ausdruck für die streben Weltherrschaft an. Die Amerikaner streben an, sie kontrollieren den Gewalthaushalt des ganzen Globus. Alle anderen Staaten sind doch auch Gewalt, wie die Amis Gewalt sind, aber halt kleinere. Und jetzt kommen die Amerikaner und sagen, alle fremde Gewalt steht unter meiner Kontrolle. Und wenn ein Staat mir nicht recht ist, darf er keine Waffen haben. Ja, die andere Hälfte ist doch Amerika. Freunde werden ja mit Massenvernichtungswaffen ausgestattet von Amerika. Das ist ja nicht die Frage. Allein der Vorwurf, der Irak hat Massenvernichtungswaffen, der Vorwurf beinhaltet die ganze beanspruchte Oberhoheit Amerikas über die restliche Staatenwelt. Das könnte man doch dem Satz entnehmen, da könnte man doch sagen, Nachtigall, ich höre dir trapsen. Da könnte man doch sagen, jetzt weiß ich, was Amerika will. Und dann bin ich da dagegen. Nein, da hört man den Satz und unterschreibt alles und sagt, aber der hat doch gar keine. Der Saddam, der hat ja gar keine Massenvernichtungswaffen. Wer so redet, lässt eben die ganzen Beschuldigungen, auch die ganzen Rechtsansprüche der Amerikaner stehen und bestreitet das Recht auf Krieg an der Stelle mit dem Argument, der Fall, den ihr sagt, der liegt hier gar nicht vor. Und dann weiß man auch, wie die weitere fruchtbare Debatte geht. Wer so redet, der ist natürlich schnell reingezogen in die Debatte. Und was ist mit den Samu-2-Raketen, die 30 Kilometer weiter fliegen als ausgemacht? Und vielleicht gibt es doch noch irgendwo irgendwelche Reste von Giftgas. Wichtig, alle anderen Staaten in der Region haben Giftgas. Aber Amerika hat sich den Staat Saddam Husseins rausgesucht. Der stört jetzt. Jetzt machen sogar Friedensbewegte mit, der darf keine Giftgranaten haben. Ja, wieso eigentlich der nicht? Die Saudis haben sie, die Syrer haben sie, die Israelis haben sie schon gleich. Da lässt man sich einfach auf den Feind lenken. Bloß weil Amerika beschließt, der wird mit Krieg überzogen. Und sagt selber, ja, wenn der solche Waffen hätte, dann wäre er wirklich eine Gefahr für die Menschheit und da müsste was geschehen. Und die Debatte geht dann weiter, natürlich ist ja auch klar. Wenn es erstmal so weit ist, wenn das akzeptiert ist, dann ist das Gegenargument, ja, und wenn was gefunden wird, dann ist der Kriegsgrund doch fertig. Und als drittes Argument kommt dann ganz schnell, ja, und dass die Inspektoren jetzt dort sind und einiges zerstören, wem ist denn das zu verdanken? Nur der Drohkulisse der Amerikaner. Und wenn man erstmal mitgemacht hat, der darf keine Massenvernichtungswaffen haben, ja, das stimmt. Eigentlich muss man ehrlich sein und zugeben, ja, das, was jetzt zerstört wird, wird nur zerstört, weil der Truppenaufmarsch passiert ist. Dann muss der größte Pazifist, wenn er so argumentiert, am Schluss dem Militär danken und sagen, ja, das Militär hat die Kriegsdrohung hat einen guten Dienst erbracht. Also da muss man sich schon entscheiden, ob man der Meinung ist, man will quasi die Kriegsgründe Amerikas mitmachen und erst wenn man die mitgemacht hat, sagen, aber der Saddam ist doch gar nicht so ein Fall. Oder ob man gleich sagen will, ich höre aus den Rechtfertigungen des Krieges die amerikanische Kalkulation heraus und lehne die ab. Dann brauche ich mich nie mehr in Debatten begeben, immerhin werden jetzt die Samu-2-Raketen abgerüstet. Wer den Krieg als falsche Außenpolitik verurteilt, den Krieg verwirft, weil er gewalttätig ist und sagt, er optiert für die friedlichen Methoden des internationalen Interessensausgleichs oder wie immer. Wer so redet und dabei die Ziele der Außenpolitik stehen lässt und unterstellt, der macht tatsächlich das Feindbild, der Kriegstreiber, das macht er mit. Und machen wir uns nichts vor, die Friedensdemonstrationen machen das Feindbild mit. Es ist ja schon aufgefallen, dass es kaum Friedensdemos gibt, in denen nicht auch gegen Saddam demonstriert wird. Jetzt am Montag war eine in Leipzig, richtig ausdrücklich, Demonstration gegen den Krieg und gegen Saddam Hussein. Schau, du sagst, man kennt es schon. Mir geht es darum, ich will das, was politische Korrektness ist in deinem Fall jetzt. Du hast das Wort jetzt reingebracht. Ich will ja erläutern, wie da gedacht wird. Weißt du, sag mal anders noch. Du sagst, es überrascht dich nicht. Ja, dass das da jetzt kommt. Ja. Du sagst, ja, das höre ich schon, dass so ist. Ach nein, das heuchel nicht so rum, das ist gelogen. Erst sagst du, 90% sind doof. Jeder, der das sagt, meint, er ist einer von den restlichen 10. Sonst sagt er den Satz nicht. Es ist unmöglich, den Satz zu sagen und es nicht zu meinen. Das geht nicht. Also, du sagst, es überrascht dich nicht. Und es ist mir wurscht, ob es dich überrascht oder nicht. Es wäre mir aber lieber, wenn es dich ab und zu mal überraschen würde. Weil dann würdest du dich fragen, warum tun sie das? Und da wird man den Grund dafür suchen wollen. Und da wären wir ein Stück weiter, als zu sagen, ach Gott, ich kenne diese Arschlöcher schon und so weiter. Der Ton, den du vorlegst. Also, die Leute lassen sich, auch Friedensdemonstranten, lassen sich auf den Punkt verweisen, dieser Saddam ist ein schlechter, ist ein furchtbarer Unterdrücker seines Volkes und so zu. Muss ich sagen, ist er, stimmt. Ja, bitte. Gehen wir noch einen Schritt weiter an der Stelle. Also mit dem, ich meine in dem, dass bei den Friedensdemos immer auch gegen Saddam sich ausgesprochen wird, ja. Da steckt noch mehr drin als alles unterstellen. Also da steckt mehr drin als das, was ich bisher gesagt habe. Du hast eine Zusammenfassung gegeben. Eigentlich von den Argumenten und Bestimmungen, die ich jetzt bisher gegeben habe. Aber in dem steckt noch ein bisschen mehr drin. Also erstmal möchte ich richtig, nehmen wir uns auch dafür die Zeit. Okay, es gibt diesen Saddam Hussein, es gibt jetzt eine Kriegsdrohung der Amerikaner gegen ihn und jeder Mensch weiß, die Amerikaner lassen sich von ihrem Krieg nicht abbringen. Also der Mann wird bei Gelegenheit entmachtet und wahrscheinlich umgebracht. Und jetzt gibt es Friedensdemonstranten, die das furchtbar finden, dass da jetzt Krieg sein soll, aber sie unterlassen es nicht, bei ihren Stellungnahmen, bei ihrem Aufstehen auch sich gegen den Schlechter von Bagdad auszusprechen. Jetzt will ich ein wenig breit reden drüber, ja. Erstens. Natürlich ist der Mann ein Schlechter. Aber wer ist es denn eigentlich nicht? Schon gleich in solchen Staaten und in der Gegend. Von wem wissen die Friedensdemonstranten, dass der schlimmste Schlechter ist? Natürlich von Amerika und seiner Kriegspropaganda. Woher denn sonst? Wer bringt denn dauernd ins Fernsehen die Bilder von den nunmehr quasi 16 Jahre ist es her, von dieser Giftgasanwendung gegen aufständische Kurden? Wer erzählt denn die Storys, dass Kinder gefoltert werden vor den Augen ihrer Eltern, um da irgendwas Geständnisse rauszubringen? Bush erzählt es rum. Woher wissen wir es denn? Na, von ihm. Wenn Sie wollten und uns was über den, wie heißt der in Pakistan, der General? Musharraf heißt er, ja. Oder über den ägyptischen Chef. Mubarak. Oder über andere, meinetwegen den algerischen Chef, wie der algerische Chef gegen seine Opposition vorgeht. Wenn Sie wollten, könnten Sie über alle die genau die Gräuelmärchen erzählen, die Sie über den erzählen. Wenn Sie wollten, könnten Sie über den syrischen Staatschef erzählen, wie sein Vater eine ganze Stadt ausgerottet hat, weil dort sich die Moslembrüder festgesetzt hatten. Wenn Sie wollten, wollen Sie halt nicht. Man lässt sich richtig passiv, man lässt sich von der Kriegspropaganda einen Feind zeigen. Und weil der an den Maßstäben der Humanität schlecht ausschaut, sieht man sich wirklich gedrängt, auch seine eigene Feindschaft gegen den zu erklären. Zweitens, das irakische Volk soll sich von dem befreien oder soll von dem befreit werden. Ja, bitte, wenn das irakische Volk das will, soll es das machen. Und wir wünschen jedem Volk der Welt alles Gute, wenn sie sich von ihren Regierungen befreien wollen. Auch dem Deutschen wird man das wünschen. Das ist nicht die Frage. Aber einen Krieg als Mittel der Befreiung eines Volkes betrachten, das ist einfach lachhaft. Es überhaupt in Erwägung zu ziehen, so in Erwägung zu ziehen, dass man dann anfängt zu sagen, aber die Leichen, die anfallen, sind die dann die Befreiung wert? Oder, und dann kommt die Befreiung, aber klappt die Demokratisierung im Irak? Das sind alles Geschichten, die haben mit dem, dass Leute die Herrschaft satt haben, einfach nichts zu tun. In Wahrheit überfällt halt ein Staat den Irak, der amerikanische überfällt ihn, macht einen Regimewechsel, wie er selber ankündigt, und setzt halt seinen Statthalter anstatt von dem Saddam hin. Und der regiert dann dort so, wie es nötig ist, um diesen Laden dort zusammenzuhalten und auf die Zwecke hin auszurichten, die Amerika dann halt will und nicht mehr Saddam. Und da muss eins klar sein, ja auch da wieder, wäre es eine Gelegenheit, wenn man schon zum Schluss, wenn man schon die Gelegenheit hat, Saddam als furchtbaren Mörder zur Kenntnis zu nehmen, da wäre es vielleicht auch wieder am Platz, einen Schluss auf die Sache zu ziehen, die er vertritt. Und nicht schon wieder die Sache gut zu finden und den Saddam schlecht. Saddam ist ein irakischer Nationalist. Ein Staatschef, der in einer Ölregion aus seinem Staat mehr machen will, als er ist. Ihn zu einer regionalen Macht machen will, ihn zu einer modernen Militärmacht machen will, die was kann. Ein Staatschef vor allen Dingen aber, der seinen Staat zusammenhalten will. Und da könnte man mal an dem, was es dort an Schlechterei braucht, um den Staat zusammenzuhalten, da könnte man mal eine kleine Erkenntnis daraus gewinnen, was Staaten für gewalttätige Sachen nicht bloß nach außen, sondern auch nach innen sind. Tja, dort, wo der Nationalismus noch nicht selbstverständlich ist, wo die Menschen noch nicht durch alle Lebensumstände darauf festgelegt sind, sich an die Rechtsordnung zu halten, wo dann aber auch umgekehrt die Rechtsordnung die Bedingung dafür ist, dass alle am bürgerlichen Gewerbe nachgehen und ihr Geld verdienen und deswegen alle dann auch den Staat als die Existenzbedingung ihres Privaterwerbs anerkennen, wo das noch nicht der Fall ist, da ist der Staat die nackte Gewalt. Der Irak ist halt ein Staat, der ist aus kolonialem Zuschnitt hervorgegangen und man weiß es, im Norden sitzen die Kurden, die überhaupt keine Iraker sein wollen, im Süden sitzen die Schiiten, die auch keine Iraker sein wollen und in der Mitte sitzen die sunnitischen Araber um Tikrit und Bagdad rum und die erklären sich zum Staatsvolk und die anderen zu den zu unterwerfenden Halbausländern. Ja, wenn es so ist, dann herrscht nackte Gewalt. Wo die Nation, wo diese Klammer, diese gewaltsame Klammer Völkerschaften überhaupt erst zu einem Einheitsding zusammenzwingen muss, da ist der Staat nackte Gewalt. Und dass es bei uns nicht immerzu so ausschaut, kommt bloß davon, dass er hier nicht in Frage gestellt wird. Nicht davon, dass das hier nicht so wäre, sondern nur davon, dass die Leute hier, ja, sich den Nationalismus angewöhnt haben, sich die Unterordnung und das Gemeinwesen zur Existenzweise gewählt, akzeptiert haben und nach den Regeln funktionieren. Und kaum, man sieht es ja in Spanien, kaum gibt es mal eine Region, die sagt, sie will weg von der Zentralmacht, geht es natürlich ähnlich blutig zu, von beiden Seiten, wie man es aus dem Irak als besondere Schlechterei des Saddam Hussein kennt. Also, wenn man ihn schon als schlechter tituliert, und das ist er natürlich, dann wäre auch da wieder eine Gelegenheit, einen Rückschluss auf die Sache zu machen, für die so viel Gewalt nötig ist. Und nicht wieder einmal den Saddam für einen schlechten Verwalter des Gemeinwesens zu erklären, das man an und für sich für eine ziemlich gewaltfreie und friedfertige Angelegenheit hielte. Aber insgesamt, warum finden es denn die Leute eigentlich nötig? Alles jetzt gegessen, ja? Amerikas Kriegspropaganda verweist auf Saddam Hussein als den Hitler von Bagdad oder was da immer kommt. Also als das Böseste auf der Welt. Ja, Bush sagt ja, wenn das Wort böse noch irgendeine Bedeutung hat. Man lässt sich halt auf den verweisen, gut, dann ist jetzt der Böse. Und da ist man nicht bereit zu sagen, hey, ihr verweist doch alle 5 Minuten auf einen anderen. Oh, da wird es nicht zurückgewiesen, sondern wird es akzeptiert. Dann wird die Verurteilung von dem Bösen auch noch mitgemacht. Und öffentlich erklärt, wenn wir gegen Bush sind, dann heißt das nicht, dann darf das niemand so verstehen, als ob wir für Saddam wären. Da bin ich jetzt an dem Punkt, den ich noch zeigen will. Nämlich, die Leute sehen sich in dem Fall nicht von ihrer Regierung, aber die amerikanischen Demonstranten von ihrer Regierung in die Alternative gezwängt. Entweder du bist Patriot oder du bist ein Agent des Feindes. Du bist ein Saddam-Förderer. Und in der Alternative wollen sie auf gar keinen Fall auf die Seite des Feindes gerückt werden. Sie wollen deutlich machen, sie sind kein Parteigänger des Feindes, wenn sie die Methode der Außenpolitik kritisieren. Eben, also da war es bei uns so, ne? Ja, also da waren auch mal welche gegen Krieg, übrigens nicht annähernd so viel wie jetzt, wo es kein deutscher Krieg ist. Da waren auch mal welche gegen Krieg, aber haben gleich deutlich gemacht, das soll nicht heißen, dass wir für Milosevic was übrig haben. Also da, ja eben, was wäre denn so schlimm? Wenn die Regierung sagt, entweder du bist für mich oder du bist für Milosevic, dann können wir doch auch sagen, die Alternative lehne ich ab. Anstatt zu sagen, na, für Milosevic bin ich nicht. Gut, was ist es? Da machen sich welche aus ihrem Dagegensein ein Gewissen. Ja, ihr Gewissen ruft sie nicht nur dazu auf, gegen Krieg zu sein, das auch. Aber dann, im zweiten Schritt, machen sie sich ein Gewissen daraus, dass sie mit ihrem Gegenkriegsein womöglich für den Falschen zunutze sein könnten. Womöglich eine Lanze für Saddam gebrochen haben könnten. Und dann empfinden sie das Bedürfnis, ein Dementi zu machen.
Das geht ja alles nur als Forderung auf, von dem, wenn man etwas kritisiert. Sie wissen wohl dafür, und das ist man schon der.
Wer, ja.
Person, also zu erklären, für was man jetzt eigentlich.
Ja, richtig. Also wir haben es im deutschen Fernsehen, haben wir es jetzt in der Form. Klar, da ist ja jetzt quasi die ganze Regierung auf der Seite der Friedensbewegung und die Friedensbewegung auf der Seite der Regierung in den öffentlichen Stellungnahmen. Ich komme später noch zum Unterschied. Aber weil es so ist, haben wir jetzt den Streit eigentlich zwischen Regierungsseite, also Rot-Grün einerseits und CDU. CDU, CSU. Und da gibt es sehr schnell das Ding. Im Grunde, also zum Beispiel, im Grunde verhindert ihr die Abrüstung Saddams, weil ihr gegen den Krieg seid. Ihr stärkt Saddam und dann meint er braucht nicht nachgeben und dann so weiter. Also solche Argumente gibt es im Fernsehen jede Menge. Wer gegen den Krieg ist, zum Beispiel ganz dialektisch die Merkel, wer gegen den Krieg ist, führt ihn herbei. Weil er die Drohkulisse schwächt und damit Saddams Abrüstung verhindert. Das passt in dein Ding. Wer dagegen ist, ist ein Agent des Feindes und deswegen kann er verurteilt. Und Friedensbewegte sind da nicht fest genug zu sagen, wenn du mich jetzt zum Agenten des Feindes erklärst, dann bin ich's halt. Ja. Ja, mach nur.
Das ist nicht so, wie
Also, ich stimme zu, ja. Erstmal, es ist richtig, nicht jede Demo, nicht jede Fraktion, nicht jeder Teil der Friedensbewegung vertritt all die Argumente. Ich bringe die Argumente, die ich finde in den Stellungnahmen, die bringe ich in Ordnung. Ich sage, und da hast du ja recht, ich sage jetzt die Friedensbewegung. Meinetwegen, ein Vorwurf, das ist sowas wie eine konstruierte Einheit. Jetzt erläutere ich aber, die Einheit hat eine Logik. Die Logik, die gibt's schon. Wo der eine oder andere dann seine Grenze zieht und sagt, das macht er jetzt nicht mehr mit, das ist ihm zu parteilich, das ist ihm zu brav. Da gibt es große Unterschiede. Aber die Logik gegen Krieg für Frieden. Ja, für die, die es nicht gilt, das ist okay. Wer gleich sagt, er kritisiert, er demonstriert gegen den US-Imperialismus und so weiter, das sind jetzt nicht die, über die ich schimpfe. Das sind aber auch nicht die, die Millionen ausmachen.
Also ich wollte nur gegen die
Pauschalisierung. Ja, vielleicht kommen wir nachher noch drauf. Wenigstens einen Punkt muss ich vielleicht noch sagen zu dem Pauschalisierungsvorwurf und sagen wir, wie ich das zurückgeben würde in einer Hinsicht. Nämlich, wenn die radikaleren Richtungen dieser Bewegung, wenn die Fehlerhaftigkeit so ähnlich sehen tät wie ich von manchen Argumenten, dann würden sie ihre Anstrengung darauf verwenden, in der Bewegung Klarheit zu stiften und die zu scheiden zwischen solchen und solchen. Wenn die das nicht tun, wenn die sagen, die Einheit der Millionendemonstration ist jetzt wichtiger als die Klarheit der Argumente, dann mache ich denen den Vorwurf, dann ist euch der Unterschied offenbar nicht wichtig, dann plädiere du hinterher nicht bei mir, ich soll differenzieren, wenn du nicht differenzieren magst. Also, Schritt für Schritt, auch da wieder, muss nicht jeder mitmachen, ist wirklich wahr. Und vielleicht kommen wir jetzt langsam in Regionen, wo es wirklich nicht mehr jeder mitmacht, von der Bewegung. Aber der Standpunkt, man kritisiert die verkehrte Methode der Außenpolitik, die unnötige Gewalttätigkeit des Krieges. Der Standpunkt, der sich in Opposition zur Praxis einer Regierung setzt, die gerade einen Krieg vorbereitet. Denkt man nicht gleich an die deutsche Lage mit dieser Spezialität, dass einmal die Regierung den Krieg des Verbündeten ablehnt. Denken wir an Briten und Amerikaner, die demonstrieren gehen. Wer also den Krieg als verkehrte Methode ablehnt und sagt, Außenpolitik darf nicht zu diesen Mitteln, zu diesen gewalttätigen Formen greifen, der sieht sich im Verdacht, dass er ein Idealist wäre und ist bemüht, den Realismus seines Idealismus nachzuweisen. Er ist bemüht zu zeigen, das geht auch. Das geht auch ohne, dass die nationalen Ziele baden gehen müssen. Ich lese euch mal ein Zitat vor. Da kommen Menschen, die protestieren, schon verdammt wie Politikberater daher. Also das Zitat ist auch aus der Resist-Kampagne und liest sich folgendermaßen. Eine Intervention im Irak wird die vielen Konflikte in der Region weiter anheizen und möglicherweise völlig außer Kontrolle geraten lassen. Die innenpolitische Situation im Nahen Osten würde weiter destabilisiert und Wasser auf die Mühlen fundamentalistischer Strömungen gegossen. Ja, der Standpunkt, Krieg ist keine Lösung. Der Standpunkt, Krieg ist keine Lösung, die lehnen Krieg jetzt nicht mehr einfach ab, weil er gewalttätig ist, sondern jetzt lehnen sie es ab mit dem Argument, der bringt nichts im Sinne seiner Aufgaben, im Sinne der guten Aufgaben, die möglicherweise guten Aufgaben, für die er unternommen werden sollte. da wird Kritik schon sehr immanent. Immanent im Sinn von, man stellt sich richtig auf den Standpunkt des Außen- und Verteidigungsministers und redet dem rein und sagt, deine Ziele werden doch nicht erreicht. Krieg ist kontraproduktiv. Da werden die Ziele richtig akzeptiert, richtig ausdrücklich unterstellt und dann gesagt, Krieg taugt nichts dafür. Schlechte Methode für die Sache. Und darin wird dann nebenher noch gesagt, was die Ziele so sind, was alles in Gefahr gerät. Da werden die Konflikte in der Region weiter angeheizt und geraten womöglich außer Kontrolle. Man möchte da richtig fragen, wessen Kontrolle eigentlich? Ja, ich möchte jetzt wirklich nicht sagen, dass diese Friedensmenschen alternative Imperialisten sind, die selber sagen, wie man die Welt besser beherrscht. Nein, die Leute kommen schon eindeutig her von dem Erschrecken drüber, dass jetzt Mord und Totschlag angesagt ist. Aber wenn sie sich auf die politische Bühne begeben und für ihre Alternative oder für ihre Absage an Krieg werben wollen, dann sind sie sich nicht zu schade dafür, den Kriegsministern zu sagen, eure Ziele werden durch Krieg schlecht erreicht. Die Kontrolle über den Nahen Ost, die Konflikte in der Region könnten außer Kontrolle geraten. Ja, wen juckt denn das? Außer dem, der sie kontrollieren will. Oder innenpolitisch, die Staaten im Nahen Osten würden weiter destabilisiert. Ein Interesse an der Stabilität dieser Unterdrücker. Warum eigentlich? Oder noch schöner, Wasser auf die Mühlen der Fundamentalisten. Da merkt man wieder, das ist ja via Beratung an den Bush, hey, dann kriegt doch die Al-Qaida neuen Zulauf. Ja, wem ist es wichtig, dass die Al-Qaida keinen Zulauf kriegt? Halt diejenigen, die wie der Bush sagt, gegen die westliche Herrschaft darf in der Welt sich nichts rühren können. Erst ist man gegen Krieg und dann ist man für alles, was durch ihn erreicht werden soll. Für den imperialistischen Frieden. Ja. Ja, das ist aber, wäre ja eine zwar ziemlich knappe, aber Zusammenfassung dessen, was ich sagen will.
Ich glaube auch, dass die Ziele der Imperialisten halt. Selbst wenn man völlig gegen die Nation ist, hat man noch genug Gründe gegen die Fundamentalisten oder gegen die Al-Qaida zu sein.
Gut. Welche?
Das sind ja zum Beispiel die Menschen unter Brücken, die Frauen zum Beispiel, dass sie sich zum Beispiel ganz verschleiern müssen, nicht aus dem Haus rausdürfen. Also ich meine, da braucht man nicht unbedingt Imperialist zu sein, um das jetzt nicht besonders gut zu finden. Also, darum geht es ja gar nicht in den Krieg. In dem Krieg ist darum, dass eine Weltmacht, die jetzt nicht mehr wieder weiß, wer das ist, die Bilder vor der Welt auch wieder erinnert. Dafür ist jedes Hinblick auf der Waffengang mit der Krieg. Gegen die können sie es nur dann unterlassen, wenn man die Beherrschung anderer auch erreichen könnte. Also mit anderen Worten, Diplomatie ist ja auch nichts anderes als ein Veränderungsmittel. Aber ich kann da gerne nicht verstehen, dass es auch was ist.
Ich habe mich bloß gemeint, dass wenn man das Teil, und man muss ja nicht jeder von der Kriegsbewegung Teil, der jetzt sagt, er ist gegen die Al-Qaida oder er ist gegen die islamischen Fundamentalisten im Allgemeinen, muss ja nicht die nationalistischen und imperialistischen Ziele der Weltmacht teilen, der auch der Staat.
Okay, so weit, so gut, ja. Der Satz ist verstanden. Du sagst, man kann doch aus guten Gründen gegen Al-Qaida sein. Das hat doch nichts mit Nationalismus zu tun. Verstanden. Was anders ist, wenn du oder ich oder irgendwer sagt, ich bin gegen Al-Qaida, da fragt man sich ein bisschen mit, was soll denn das eigentlich heißen? Ich mag das nicht oder so. Okay. Siehst du, das Ding ist, ich habe überhaupt kein Verhältnis zu denen, kein praktisches. Ich stehe nicht in einem Verhältnis zu denen. Ich kann denen nichts tun, die tun mir nichts. Ich kann das verurteilen. Aber schon der Gedanke, ich möchte was tun gegen die, das bringt dich ganz schnell an die Seite der Imperialisten. Deswegen, weil du als du, was willst denn du gegen die tun?
Das kannst du beim deutschen Staat auch sagen.
Sag mal.
Das kannst du beim deutschen Staat genauso sagen. Du kannst ihm nichts tun.
Doch. Doch. Im eigenen Land, wenn man meint, das passt einem nicht mehr, wie es hier zugeht, dieser Macht kann man die Grundlage entziehen und Verhältnisse einrichten, die man will. Aber im Verhältnis zu fernen Bewegungen den Schein einer praktischen Position einnehmen, eine theoretische Position ist ja in Ordnung. Ich erkläre mir das und dann kommt dein Zeug. Ja? Das ist eine ganz furchtbar reaktionäre Idee, die da aufkommt, nämlich eine Selbstbehauptung gegen den imperialistischen Westen durch Rückerinnerung an die islamische Zucht und Ordnung. Ja, das hat was von diese Al-Qaida-Leute und das, wofür sie stehen und Taliban im weiteren Umfeld auch noch. Das hat was, wir sehen uns penetriert von einer Lebensform, nämlich dem Kapitalismus des Westens, der uns kaputt macht. Jetzt sind es aber keine, die Materialisten sind und sagen, da kommt bei uns zu wenig Wurst und Brot auf den Tisch. Sondern kaputt machen meinen die von der quasi mit einem Blick auf die gute alte islamische Zeit, wo jeder seinen Platz in der Gesellschaft gehabt hat, wo für die Armen gesorgt worden ist, wo aber auch der König seiner Gesellschaft verpflichtet war. Mit dem Rückblick sagen sie, alles Gute unseres sittlichen Ladens wird kaputt gemacht durch den Kapitalismus. Und da wächst ihnen die amerikanische Besatzung oder die amerikanische Militärbasen in Saudi-Arabien oder die Eroberung Afghanistans, wächst ihnen voll zusammen mit und dann saufen die Leute Coca-Cola anstatt den Tee, den es schon 1000 Jahre hier gibt. Und dann ziehen die Frauen kurze Röcke an und das ist sexuelle Verwilderung und sind nicht züchtig, wie sie 1000 Jahre züchtig waren. Also das ist eine nationale Selbstverteidigung am Bild des funktionierenden sittlichen Gemeinwesens, das heute kaputt geht, an den modernen globalisierten kapitalistischen Verhältnissen. So, jetzt kann ich sagen, ich erkläre das, ich befasse mich damit, ich sage, was Al-Qaida für eine reaktionäre Antwort auf die Zerstörung ihrer Länder durch die imperialistische Weltordnung ist. Kann ich sagen. Und dann weiß ich, was es ist, dann kann ich sagen, das ist, die sind gerade so. Die Antwort, die diese Weltordnung provoziert hat, ist noch barbarischer wie die Weltordnung selber oder gerade so und so oder so. Ich kann es voll verurteilen. Aber da muss ich aufhören und ich darf nicht sagen, und jetzt nehme ich eine praktische Stellung zu Al-Qaida ein. Denn die habe ich nicht. Und wenn ich sie will, dann bin ich gleich wieder dabei, dass ich meinen Außenminister mit einem ideellen Auftrag versehe, er soll was machen. Denn der kann eine haben. Oder den Justizminister oder irgend so. Weil die Bekämpfung dieses Schlechten, das kann bloß unser Gewalt tun, das kann ich nicht tun. Ganz anders als daheim. Da können wir die Leute hier nicht mehr mögen, da können sie sagen, sie lassen es. Wenn es genug sind. Und solange es nicht genug sind, ist es auch dazu bloß eine theoretische Stellung. Ist ja gar nicht zu vermeiden. Ja, und die Clans in Somalia hat man inzwischen vergessen. Und wie es in Serbien wirklich zugeht, hat man auch schon wieder vergessen. Übrigens nicht sehr zivil, das hat man jetzt gemerkt. Ja, ist jetzt Serbien befreit? Ist jetzt das passiert, was der arme Serbe gebraucht hat? Ne? Von wegen. Ist einfach scheißegal. Wenn das Ding rum ist, ist rum. Also wenn die internationale Affäre erledigt ist, dann ist schon wurscht, was für Verhältnisse zurückgeblieben sind. Ja. Da muss man aufpassen, das Argument kursiert viel. Auch Saddam Hussein ist ja bekanntlich groß geworden durch amerikanische Waffenunterstützung und so weiter. Also aufpassen mit dem Argument. Wenn ich das Argument erwähne, dann bitte gleich mit der Fortsetzung, da sieht man, die amerikanische Außenpolitik folgt gar nicht den moralischen Urteilen, die sie in Umlauf setzt, damit die Leute im rechten Moment Abscheu vor dem Feind haben, den sie sich gerade raussuchen. Die amerikanische Politik folgt einem anderen Kalkül und da ist einmal der eine schlechter nützlich und einmal der andere schlechter nützlich und wenn er nicht mehr nützlich ist, sagt man, ist es ein schlechter. So, erst dann ist es fertig. Ansonsten ist es so schnell bei dem Gedanken, die schießen sich ins Knie. Erst unterstützen sie ihn und dann erst rüsten sie ihn auf und dann kriegen sie Schwierigkeiten mit den Waffen, die er von ihnen hat. So nach dem Muster hätten sie ihn lieber nicht aufgerüstet. Nein, so immanent dürfen wir gar nicht mitmachen. Man darf nicht sich reinbegeben in die Sorgen des Pentagon. Hätten wir den lieber nicht aufgerüstet oder so weiter. Nee, die kalkulieren so zynisch. Einmal können sie ihn brauchen, dann kriegt er die Waffen für die Kriegsaktionen, die man jetzt gerne hat. Und das nächste Mal geht man selber hin und macht die Waffen kaputt, wenn er sie für was gebraucht, wo er nicht dazu beauftragt worden ist. Ja, bitte. Ja, und vielleicht ist...
Sagst, nur dieses ja. Aus Erschrecken schon über die Zerstörung, also wenn ich jetzt erstmal mal schon so das Lied wegnehme, dieses Mittel muss nicht sein. In dem Moment hast du über die ganzen Schwäche eingekauft. Das ist doch das erste Lied, also was hier kam als Beispiel von erklärt, dass ich den da alle auch gegen den man fällt der Politik in den Rücken und sagt, dieses Mittel bitte nicht. Der erste Einfall von so jemandem, dass er selber nicht die fünfte Kolonne sein will, es war doch gar keine Kritik an den Zwecken, sondern nur an dem Weg, ihn zu verfolgen, deswegen sind die so leicht zu erwischen. Die Leute, verstehst du, wenn die an der Frau bist, du jetzt für Unsinn, weil du sagst, das ist doch ein guter Jahr, du laufst ja doch ans Hirn. Das ist schon jemand, der erst einmal nichts gegen die Anliegen und damit verfolgt wird, sondern nur gegen den Weg. Und das wird doch auch geständig gesehen, dass der nächste Übergang da zu sagen, dieses Mittel ist nicht bloß gut, ja, sondern eigentlich schadet es doch den Anliegen, dass er verfolgt wird, sondern nur gegen den Weg. Aber das alles einfach, weil die Zwecke erst einmal eigentlich als unproblematisch unterstellt sind, kommt immer mehr zur Bekenntnis dazu. Das ist doch die
Wahrheit. Also nach Morgen, wenn man den Feind durch die Künste des Krieges zur Erfüllung seines Willens gehen kann, soll er das definitiv tun. Hat das gemeint?
Nee, so rum ganz sicher nicht. Der Ausgangspunkt ist schon, dass man gegen Krieg ist. So, jetzt ist man dann für Frieden. Jetzt ist man dann für Frieden, weil man aber die Zwecke gar nicht kritisiert. Sieht man sich in der Pflicht zu zeigen, dass ja auch da im Frieden alles Nötige erreicht werden kann. Ja, das ist ja klar, das war ja, das heißt Plädoyer. Ja, wenn es eine schnelle Antwort heißen willst, dann halt, weil sie angesichts dessen, worüber sie erschrecken, ihren Glauben an das eigentlich Gute ihres Gemeinwesens sich nicht nehmen lassen wollen. Die verweigern den Übergang an dem, was da passiert, zu erkennen, was das für ein Laden ist. Die sagen, nein, das ist eine Entgleisung und der Laden wäre ohne das wäre der Laden in Ordnung. So, und aus dem raus entsteht jetzt lauter geistige Aktivität, über die wir reden. Na, die dreht sich nicht im Kreis, die schreitet voran und macht lauter neue und immer schlimmere Schritte. Das meine ich schon, aber ich verstehe das im Kreis drin nicht. Aber ich weiß ja nicht, ob es wichtig ist, ob wir das jetzt verfolgen sollen. Ah, keine billigen Beschimpfungen. Nee, ich komme nicht gut. Ja, genau so ist es. So, und jetzt könnte man noch sagen, im Ausgangspunkt und im ersten Schritt, na ja, dann ist es halt naiv, dann täuscht man sich halt. Und jetzt ist aber das Unglück, der Glaube, es gäbe eine andere Möglichkeit, der wird produktiv und die werden immer konkreter. Die ergreifen Partei für andere Möglichkeiten. Also, ich weiß jetzt nicht, ob es schon richtig gibt, dass auf Demonstrationen für die Fortsetzung der Inspektionen demonstriert wird. Ich muss wirklich sagen, das weiß ich jetzt nicht. Aber ein Zitat habe ich. Also es passt rein. Wie gesagt, ich wusste nicht sicher, ob es als Faktum vorliegt, aber als Zitat habe ich Folgendes. Gibt es das Argument? Wir fordern die Zivilgesellschaften auf, sich mit uns allen Hegemoniebestrebungen und Kriegsstrategien zu widersetzen und sich für eine friedliche Lösung der dringendsten Menschheitsprobleme einzusetzen, die dann in der UNO stattfinden sollen. Da merkt man auch klar, auch wieder klar, Plädoyer für Frieden gegen Krieg, in dem Fall sogar eindeutiger Plädoyer gegen Hegemonie der Amis. Wofür? Für eine friedliche Lösung der Konflikte. Jetzt steht da nicht ausdrücklich. Für die friedliche Lösung des Konflikts um den Irak. Aber um den geht es ja gerade. Und es gibt ja längst eine friedliche Lösung mit dem Irak. Nämlich wir entwaffnen ihn durch die Inspektoren. Jetzt ist, wie gesagt, ich habe jetzt das gehört gerade, ich weiß es nicht genau, wie es dann ausgeschaut hat, aber wenn Friedensdemonstranten so weit gehen, übrigens, das müssen die ja nicht selber machen, das ist ja einzig, wenn sie zulassen, dass ein SPDler mit einem Plakat rumläuft für die Fortsetzung der Inspektionen, dann demonstrieren welche für die friedliche Entwaffnung des Irak gegen die kriegerische. Da behaupten sie auch noch, das ist durch Frieden zu erreichen, ist friedlich zu erreichen. Wobei schon klar ist, das ist einerseits ein Irrtum, das ist nicht friedlich zu erreichen, das ist nur unter der Kriegsdrohung zu haben. Kein Staat wirft seine Waffen weg, auch der Saddam nicht, wenn er nicht mit einem größeren Übel rechnen muss. Also das stimmt dann gar nicht mehr, dass das friedlich zu erreichen ist. Aber ist ja wurscht, jetzt ist über die Partei ergriffen, friedliche Abrüstung des Irak. Ich wollte den Endpunkt haben, um einen Übergang zu machen. Der Übergang soll heißen, wenn die Ablehnung des Krieges als diese Methodenfrage daherkommt, lieber friedliche Mittel als kriegerische, dann sieht man sich genötigt, in der Pflicht zu zeigen, dass die außenpolitischen Ziele auch friedlich zu erreichen sind. Dass also die Nation nicht echt Verzicht üben muss. Ja, ist ja immerhin die Alternative zu sagen, na komm, dann lasst halt eure Scheißzwecke baden gehen, wenn sie bloß mit Krieg zu haben sind. Nein, wer so argumentiert, sagt, die gute Sache ist auch friedlich zu erreichen und die Nation muss auf nichts Wesentliches verzichten. Wer so denkt, der nimmt dann wirkliche Kriegszwecke, wenn er sie zur Kenntnis nimmt, als Verstoß gegen rationale Politik wahr. Es ist doch das Irre, dass der wirkliche Kriegszweck oder eine Fassung des wirklichen Kriegszwecks in allen friedensbewegten Aktivitäten vorkommt. Mit unter der Parole kein Blut für Öl. Mit der Auskunft, der Mensch, irgendwie geht es da ums Öl. Da wird der Kriegszweck ins Auge gefasst. Und wieder nicht in der Weise, dass man sagt, naja, um sowas geht es, das sagt mir einiges. Sondern in der Weise, kein Blut für Öl, für sowas gehört es sich nicht, Krieg zu führen. Also, da könnt's doch mal nach der einen Seite nehmen. Dann wäre es nämlich auch der Übergang, von dem vorhin die Rede war. So, da wird der Krieg geführt und er geht, jetzt korrigiere ich es ein bisschen, nicht dafür, dass es Öl billig ist und einfach abgeholt wird, sondern dass die Amerikaner die Kontrolle über die Energiereserven des Weltkapitalismus in die Finger kriegen. Das ist eine Kontrolle gegenüber den Staaten und Herrschaften, die dort sitzen auf dem Öl, die Saudis, die Irakis und andere. Und es ist eine Kontrolle gegenüber dem Rest der Welt, der das Öl braucht. Und wenn man da einen Finger drauf hat, dann kann man den Zugang zum Öl gewähren und verweigern. Dann kann man die Bedingungen setzen, unter denen der Zugang zum Öl gewährt wird. So, das ist schon ein Ami-Zweck, das ist überhaupt nicht zu leugnen, das ist eine Fassung des Kriegszwecks. Nur, wenn die Friedensbewegten das entdecken und kein Blut für Öl sagen, dann kritisieren sie nicht den Krieg und seinen Zweck, sondern dann kritisieren sie diesen Kriegszweck als einen schäbigen, als einen, der quasi als einen unwürdigen. Ja, das merkt man ja auch. Das Zitat, das habe ich vor 4 Wochen schon mal vorgelesen. Das lese ich jetzt nochmal vor, weil es in dem Zusammenhang so einschlägig ist. Das Zitat macht richtig die Entgegensetzung. Das Zitat heißt, ganz offensichtlich geht es den Regierungen der USA und Großbritanniens dabei nicht um Menschenrechte und Demokratie. nicht um den Kampf gegen den internationalen Terrorismus oder um angebliche Massenvernichtungswaffen, sondern um politische und wirtschaftliche Interessen in einer der ölreichsten Regionen der Erde. Ja, ich habe da vor 4 Wochen schon drauf rumgeritten, dieses Nicht-Sondern ist ganz verkehrt. In dem Nicht-Sondern, da steckt drin, der Kriegszweck ist verwerflich, den die Amerikaner haben. Warum? Weil wirtschaftlicher Egoismus dahinter steht. Und den setzen sie in Entgegensetzung zu Menschenrechte, Demokratie, Kampf gegen Terrorismus und Beseitigung von Massenvernichtungswaffen. Ja, man muss sogar so sagen, all diese Bestreitungen, all diese pazifistischen Proteste gegen Krieg sind im Grunde ein Streit um den gerechten Krieg. Also in der Entgegensetzung wird deutlich, dass die Entlarvung hier liegt, wirtschaftlicher Egoismus vor. Dass das die Anklage gegen Amerika ist. Und da muss man dazu erstmal sagen, ja, aus Altruismus hat noch nie eine Nation einen Krieg geführt. Das ist ja absurd, dass ein Staat einen Krieg ohne Interesse führen soll. Jetzt entdeckt man das Interesse und erklärt es als, na, damit ist der Krieg aber als ungerechter aufgedeckt. Und setzt in Entgegensetzung zu Formeln für die Weltordnung schaffen oder garantieren. Als ob das, die Weltordnung garantieren, ein Altruismus des Staats wäre. Wenn Amerika die Weltordnung garantiert, dann garantiert es seine Weltordnung. Dann schafft es sich die Welt, die der eigenen Nation am meisten nützt. Und dann ist Weltordnung gar nichts anderes, als der Zustand, in dem Amerika sich die Welt nützlich und zweckmäßig macht. Dann ist der Gegensatz von nationalem Egoismus beim Öl und Weltordnung, den gibt es gar nicht. Aber die Protestler spielen auf genau den Gegensatz an und sagen, Blut für Öl, das ist quasi ein mieser Tausch. Ja? Das ist nicht in Ordnung. Da merkt man, die Kritik am amerikanischen Krieg misst Amerika und blamiert Amerika eigentlich am eigenen amerikanischen Selbstbild des wohltätigen Hegemons. Das der Weltmacht, die alles im Griff hat und das nicht zum eigenen Nutzen. Also an dem unsinnigen Bild, ein Bild, das es nie in der Weltgeschichte gegeben hat. Aber an dem Bild wird Amerika blamiert. Und das geht ja weiter, ja. Also wenn dann die Kritik in dem Ölargument fortgesetzt werden soll, dann geht man drauf, Bush, den kennt man doch, den Kerl, der kommt doch aus Öldynastien, der hat doch im Ölgeschäft sein Geld verdient. Womöglich sagt man noch, der hat schon Ölfirmen in Sand gesetzt. Also dann macht man ihm noch nicht einmal das Geld scheffeln am Öl zum Vorwurf, sondern dass er es nicht mal gescheit gekonnt hat. Jedenfalls sind es alles Varianten dessen, dass man nicht gelten lässt, dass es eben ein Nationalinteresse Amerikas ist, sondern bloß ein wirtschaftliches Interesse. Es ist ein interessantes Missurteil, auf die Tür zustande kommt, dass auf einmal, wenn es um Krieg geht, dann ist der Profit nicht mehr recht. Muss ich mir denken, alles in unserer Gesellschaft wird von Profit gemacht und es ist immer in Ordnung. Selbstverständlich muss die Rendite stimmen, sonst kann es keine Arbeitsplätze geben. Selbstverständlich müssen die Gewinne stimmen, sonst können ja keine Steuern bezahlt werden. Und, alles. Für alles ist immer ist der Profit recht. Und wenn Krieg ist, ist der Profit schlecht. Für Krieg soll kein Profit, nein, andersrum. Für einen Profit darf ein Krieg nicht stattfinden. Was wird da ausgedrückt? Ja, die eine Seite habe ich schon gesagt, das Ideal, dass Krieg bloß für Ordnungsfragen und nicht für Egoismus stattfinden sollte. Und zweitens, ja halt auch wieder die Anspielung an die idealistische Fassung der Realität. Die Gewalt ist zuständig für die Ordnung, für die Spielregeln. Und der Profit soll dann ohne Gewalt unter den Konkurrenten unter Beachtung der Gesetze gemacht werden. Aber man traut dem Geschäftssinn immer zu, dass er es auch ohne die Regeln des Rechts macht, sondern halt mit Gewalt macht. Und auch da soll es nicht dazu führen, dass man sagt, na jetzt sagt mir das was über den Laden, ja? Amerika will den Krieg fürs Öl, meinetwegen. Jetzt könnte man doch auch da sagen, ein Zugriff auf einen wichtigen Rohstoff ist offenbar jeden Massenmord wert. Könnte man doch auch sagen, aha, in so einer Welt leben wir, in so einer Gesellschaft leben wir. Und schon wieder kommt genau die Entdeckung daher als, na da muss ein Verstoß vorliegen. Das kann ja bloß eine Entgleisung sein, wenn Krieg für einen materiellen, ökonomischen Vorteil geführt wird. Wie gesagt, die Entgleisung, die wird dann verbildlicht, wenn man sagt, der Bush ist doch ein Sprössling der Ölmafia. Und wenn man mit Buschmasken auf Demos geht, ja, dann verzerrt man es, also dann bringt man es so weit, dass man den bösen Menschen verantwortlich macht und es nochmal abtrennt vom amerikanischen Staat und seiner Raison und den amerikanischen Gründen, die es für sowas gibt. Man ist einfach nicht bereit, das, was man als Gewalttätigkeit und Barbarei der Gesellschaft erfährt, auch als Urteil über sie gelten zu lassen. Deswegen, wie gesagt, das ungewöhnliche, absurde, dass man sagt, alles, was die Außenpolitik erreichen will, könnte sie auch ohne Krieg erreichen. Und das, was sie nur mit Krieg erreichen kann, das kann eigentlich kein Ziel der Außenpolitik sein. Ich will ja einen letzten Abschnitt machen und dann erstmal Pause. Es gibt die Anklage in der Friedensbewegung, dass der Krieg illegal sei, dass der Krieg völkerrechtswidrig ist, dass der Krieg gegen die UNO ist. Und dann gibt es jetzt wieder ein Zitat. In diesem Fall von einer schon sehr braven Abteilung der Bewegung, aber auch die demonstrieren, vom Deutschen Gewerkschaftsbund. Der lässt wissen, die weltweite Auseinandersetzung mit dem Terrorismus und mit Massenvernichtungspotenzialen, insbesondere in den Händen von Diktatoren, ist Sache der Völkergemeinschaft und nicht eines einzelnen Landes, auch wenn es sich um die derzeit einzige Supermacht handelt. Wenn ein globales Gewaltmonopol als Ultima Ratio in Anspruch genommen werden muss, dann darf dies nur nach den Regeln des Völkerrechts geschehen. Also hier ist die Kriegsgegnerschaft schon zur bedingten Kriegsbereitschaft geworden. In dem Zitat steht schon ausdrücklich, wenn Krieg, dann nur durch UNO. Ja, wenn die Gewaltanwendung als Ultima Ratio in Anspruch genommen werden muss, dann durch die UNO und nicht völkerrechtswidrig. Ja, wie human. Da wird der Idealismus schmiegt. Der Idealismus schmiegt sich jetzt da schon sehr den Regeln des zwischenstaatlichen Verkehrs an, der sich in den letzten 40 Jahren herausgebildet hat. Und idealistisch ist er bloß noch dadurch, dass er heute an den Regeln festhält, wo die Amerikaner gerade sagen, die Regeln gelten jetzt nicht mehr. Die Regeln von gestern gelten jetzt auf einmal als gut. Ja, was waren denn die eigentlich? Was war denn völkerrechtskonform? Völkerrechtskonform war ein Zustand, in dem ein Gremium von sechs Großmächten gesagt hat, gegen unsere Interessen kann kein Krieg legitim sein. Sie haben gesagt, das ist vielleicht was Schönes. Die mächtigsten Staaten der Welt sagen, gegen uns ist jeder Krieg unerlaubt. Krieg, der gegen unsere Interessen verstößt, ist nicht in Ordnung. Umgekehrt, wenn wir uns zu sechs, zu fünft, fünf Vetomächte gibt es, ne? Wenn wir uns zu fünft einig sind und Krieg nötig finden, dann ist er völkerrechtlich geboten. Wenn wir also gemeinsam einen Staat fertig machen wollen, wenn wir fünf Mächtigen irgendeinen Sechsten für so böse, also für so störend halten, dass wir uns gemeinsam einig sind, dass der weggehört, dann ist Krieg in Ordnung. Mehr als das war es doch gar nicht. Das ganze Völkerrecht ist doch nichts anderes als, es ist dem Sicherheitsrat der UNO vorbehalten, Krieg zu einem Gerechten zu erklären oder Krieg zu einer Verletzung von Völkerrecht zu erklären. Und wann ist er gerecht? Wenn die fünf sich einig sind. Natürlich, während der letzten 50 Jahre waren die fünf sich selten einig. Weil es ja 40 Jahre von den 50 die Sowjetunion gegeben hat. Und die hat ja immer Njet gesagt im Sicherheitsrat. Das kennt man ja, das Njet ist das berühmteste Wort der russischen Sprache. Jetzt sagen die Amerikaner, dieses Völkerrecht ist veraltet. Denn dieses Völkerrecht, das Völkerrecht schreibt doch bloß ein Kräfteverhältnis fest und erklärt es zum Rechtszustand, in dem fünf Weltmächte so selbstständig mächtig sind, dass die anderen auf sie Rücksicht nehmen müssen. Dann konzidieren sie sich auch einen Einspruch beim eigenen weltpolitischen Auftreten. Dann gibt es Sicherheitsratsberatungen über Kriegsaktionen. Jetzt sagt Amerika, jetzt bin ich die einzige Supermacht. Ich brauche den Respekt nicht mehr vor den anderen. Ja, dann gilt das Veto auch nichts mehr. Dann wird der Völkerrechtszustand von gestern zum Unrecht. Und der Zustand, dass Amerika sich das Recht auf Krieg vorbehält und allen anderen das Recht auf Krieg verweigert, das ist der neue Rechtszustand. Das wollen die Amerikaner jedenfalls, dass es wird. Ja, das ist der Standpunkt Amerikas jetzt. Wenn wir einen Krieg nötig finden, dann soll der UNO-Sicherheitsrat unterschreiben. Und wenn er unterschreibt, dann hat der UNO-Sicherheitsrat seine Verantwortung bewiesen. Und wenn er nicht unterschreibt, ist er unverantwortlich und irrelevant. Das ist der Standpunkt. Insofern wohnen wir der Situation bei, dass Völkerrecht reformiert wird gerade. Oder jedenfalls richtiger gesagt, es findet im Moment ein Kampf statt um die Reform oder Nichtreform des Völkerrechts. Aber da merkt man, was Völkerrecht ist. Nichts anderes als der festgeschriebene Gewaltzustand zwischen den großen Gewalten. Ja, und wenn man sich das klar macht, dann darf man doch selber nicht im Namen des Völkerrechts Protest erheben. Dann darf man doch nicht so tun, wie wenn das Völkerrecht eine Bremse für die großen Mächte wäre. Dann darf man doch nicht selber an der Illusion mitstricken, Völkerrecht wäre eine Schranke zur Domestizierung der Gewalt in der Welt. Wenn Völkerrecht nichts anderes ist, als die vorläufige Festschreibung des Stands der Gewalten, dann muss man merken, dass es in dem Sinn ein Recht zwischen den Völkern, da haben wir vor vier Wochen drüber geredet, fällt mir ein, dass es in dem Sinn ein Recht zwischen den Völkern, wie im Staat, wie im Innern, wo eine oberste Gewalt existiert und das Recht erlässt und alle anderen dann untereinander zum gewaltfreien Verkehr gezwungen sind und gezwungen, sich im Rahmen des Rechts zu bewegen, des von der Macht gesetzten Rechts zu bewegen. Das Verhältnis gibt es zwischen Staaten gar nicht. Dann soll man doch auch nicht für den Idealismus plädieren, die Staaten sollten sich an ein Recht halten, wo sie gerade dabei sind, das Recht zu setzen. Interessant ist halt Folgendes an der Stelle. Jetzt, wenn man endgültig bei dem Punkt ist, keine Hegemonie, sondern UNO, sondern Völkerrecht, dann sind die Friedensdemonstranten endlich an dem Punkt, wo sie sich einfach mit dem Kanzler Schröder und seinem Außenminister treffen. Also jetzt sagen sie wirklich beide genau dasselbe. Auch da möchte ich erstmal wichtig darauf hinweisen, und es ist ein Riesenmissverständnis, das die beiden verknüpft. Die Friedensdemonstranten kommen immerhin her von dem Schrecken über den Krieg, kommen her von der Sorge, es könnte Krieg geben. Der Kanzler Schröder kommt her von der Sorge, das weltpolitische Gewicht Deutschlands könnte Schaden nehmen. Die kämpfen in der UNO gegen einen Krieg, der ihnen mal nichts nützt. Die kämpfen gegen einen Krieg, der die Deklassierung der europäischen NATO-Partner mit zu einem Nebeneffekt hat. Die kämpfen gegen die Deklassierung. Die anderen kämpfen für den Frieden. Sagen tun sie haargenau dasselbe. Wenn der Schröder sagt, die friedlichen Mittel sind noch nicht ausgeschöpft, dann meint der, für den amerikanischen Krieg gibt es kein deutsches Ja, jedenfalls noch kein deutsches Ja, aber wahrscheinlich jetzt, wie es hinausläuft, überhaupt kein deutsches Ja. Und dann meint er, er riskiert die Verschlechterung der Beziehungen zu Amerika, um die daran zu erinnern, dass man mit großen Partnern nicht so umspringen kann. Und um zu sehen, wie weit er eine bessere Behandlung durch die Supermacht erzwingen kann. Das ist die deutsche Politik. Und dafür sagt er, wir Deutschen haben Krieg kennengelernt und wir wissen, wie schlimm Krieg ist. Andere wissen das offenbar nicht. Und sagt, er macht deswegen Frieden. Aber das sagt er bloß dazu, zu dem, dass er sich um das deutsche Gewicht in der Welt sorgt. Und die Friedensbewegten machen es genau umgekehrt. Die sorgen sich um Frieden und sagen, die deutsche Außenpolitik wäre doch genau das Richtige dafür. Einerseits ein Riesenmissverständnis. Andererseits. Sofern sind sie sich dann auch wieder nicht die beiden Seiten. Denn das knüpft an den Eingang an. Die Ablehnung des Krieges im Namen des Friedens ist ja doch ein patriotischer Gedanke. Es ist ja doch eine Sorge ums Vaterland. Eine Sorge um alles das Gute, was im Vaterland doch normalerweise existiert und was jetzt verlassen werden soll. Ja, bei den letzten großen Friedensbewegungen, also in den 1983 bis 87, wo es um die Raketen in Deutschland ging, um Mittelstreckenraketen, die gegen die Sowjetunion in Stellung gebracht werden sollten hier. Da war es richtig erkenntlich. Die Friedensbewegten sagen, Krieg macht doch alles kaputt, was verteidigt werden soll. Das war die Sorge, in dem Krieg, der hier vorbereitet wird, geht Deutschland kaputt. Da war es richtig, der alternative Patriotismus, die Sorge um den Bestand des Vaterlands, gegen das man nichts hat, dem man nichts Schlechtes nachsagen kann, außer der falschen Verteidigungspolitik. Jetzt ist natürlich ein bisschen anders, weil dieser Krieg bedroht nicht Deutschland im Sinn von, dann geht Deutschland kaputt. Ein bisschen bedroht der Krieg die Werte, die man dem eigenen Vaterland doch zugute hält. Und dadurch, dass die Regierung selber das ablehnt, den Krieg, kriegen die Friedensdemonstranten nicht ein Misstrauen im Sinn von, da müssen sie was falsch gemacht haben, wenn der Kanzler selber zum Friedensdemonstranten wird, sondern sie sehen sich bestätigt, quasi den Beweis, ja, Frieden als Projekt der Außenpolitik ist doch realistisch, ist doch möglich. Es sind ja nicht nur wir Spinner, sondern es ist ja auch der Kanzler selber, der den Standpunkt vertritt. Sie fühlen sich bestätigt durch die deutsche Politik. Und wenn Sie Misstrauen gegen den Schröder haben, dann einzig in der Richtung, er könnte umfallen. Nicht das, was er macht, dem, was er macht, misstrauen Sie. Also da denken Sie nicht, wie rechnen der eigentlich. Sondern dass er rechnet, das wissen Sie in einer Hinsicht. Aus Rechnung könnte er von der guten Sache auch wieder Abstand nehmen. Genau. Ja, wir haben ja vor vier Wochen drüber geredet. Der Standpunkt heißt dann, man muss Bündnispartner nehmen, wo man sie finden kann. Und wenn der Schröder heute für die gute Sache ist, ist es schön. Und wenn er vor 4 Jahren nicht dafür war, ist es schlecht. Und wenn er in 2 Jahren wieder nicht mehr dafür ist, ist es auch schlecht. Aber jetzt ist es gut. Besser wäre es, man würde sich das Kalkül klar machen, aus dem der Schröder jetzt gegen den Krieg ist. Derselbe Mann, der vor wenigen Jahren für den Krieg an anderer Stelle war. Dann wüsste man nämlich, dass man sich hier einen Bündnispartner gesucht hat, der was ganz anders will, als man selber meint. Ja, das ganz vergessen haben Sie es ja nicht, aber Sie schätzen erst einmal, Sie schätzen das, dass der Protest von oben Recht kriegt. Und das verrät was. Pazifismus ist halt, Pazifismus ist immer ein wenig verzweifelte Liebe zum Vaterland. Es ist die wahre Sorge um das Gute, was das Gemeinwesen ist. Und es ist die Sorge, die in aller Regel vom wirklichen Gemeinwesen zurückgewiesen wird. In aller Regel werden die Pazifisten als vaterlandslose Gesellen verurteilt und die wollen das gar nicht sein. Die sorgen sich ja gerade um den Bestand, um das Gute, was sie ihrem Gemeinwesen nachsagen wollen. Und deswegen leiden sie dran, wenn sie als Wehrkraftzersetzer oder vaterlandslose Gesellen angeschaut werden. Andere, die die Wehrkraft wirklich zersetzen wollen, die das Vaterland wirklich kaputt machen wollen, weil sie nichts davon halten, für die wäre das ja gar kein Vorwurf. Für Pazifisten ist es ein Problem. Und deswegen ist es für sie so eine Erleichterung, dass in diesem Fall ihr Nein zum Krieg mit dem Ja zum eigenen Staat mal so schön zusammenpasst.
Insofern muss man das auch ein bisschen modifizieren, was du vorhin als Kritik, weil du gesagt hast, wenn jemand auf den Tisch sagt, er ist gegen den US-Imperialismus. In der Auseinandersetzung, die Friedensdemonstration heute auftritt, halt gleich am Ende gar noch eine Bestätigung ist. Zwar darf man nicht so ganz anti-amerikanisch sein, aber irgendwie so halb auf der richtigen Linie und so ist dann so ein Demonstrant schon.
Also, ich verstehe den Einwand. Erstmal, heute gegen den US-Imperialismus sein. Ja, es war noch nie so leicht, es war noch nie so passend, wie heute gegen den US-Imperialismus sein. Denn man ist jetzt gegen den Imperialismus eines anderen Staats. Man schimpft über die Ekelhaftigkeiten einer anderen Macht. Insofern, das ist ja selber schon nah am Nationalismus. Gut. Zweitens, andererseits, du hast jetzt gerade auch eingefügt, das, was bei jedem sonstigen Pazifismus immer verlangt ist oder immer dazugehört, dass man bei aller Absage an die Methode des Krieges eine Zusage zum Vaterland macht, sich distanziert von dem Verdacht, man wolle die Nation schwächen. Das findet auch bei der Friedensbewegung noch in dem einen Punkt statt, den du erwähnt hast. Zu allen Demos gehört kein Anti-Amerikanismus. Stellen wir uns mal einen Augenblick naiv. Ja, warum eigentlich nicht? Warum eigentlich kein Anti-Amerikanismus? Ja, wenn Amerika jetzt die Welt oder wenn Amerika gerade das Land am Golf überfällt. Warum nicht Anti-Amerikanismus? Bitte, Amerika ist die Nation, die das Schlechte, das jetzt gerade vorliegt, macht. Jetzt bin ich gegen die, warum denn nicht?
Wenn man sagt, dass Anti-Amerikanismus ist doch meistens auch was anderes gemeint, der manchmal wird damit in Verbindung gedacht, dass man sagt, die amerikanische Kultur ist sowas total Schlechtes und die Amerikaner insgesamt sind so weit unter uns und wir Europäer sind so denen so weit überlegen. Also wenn man sich davon abgrenzt, ist das anders.
Ja, das ist auch was Wahres dann. Ich verstehe das nicht so an, dass man den Jungen machen will. Das ist auch seine eigene Regierung in Frage. Die Frage kommt jetzt, dass eine Regierung, die vor 4 Jahren so einigt und in der politischen Hals dahinter war, wie kommt es dazu, was man so überlegt? Das wollen sich die Demokraten noch fragen.
Das heißt, ich bin nicht mehr Ich könnte ein, zwei Jahre Amerikaner denken. Also wenn ich in jedem sage, ja, in Amerika, das ist ja doch schon so lang, seit Jahrzehnten sind die so eine schlechte Nation, dass die dann auch die Europäer nicht so hoch erleben, wenn es eine Form ist, weil es auch die Form ist, an die Amerika.
Ja. Also. Wir kriegen jetzt quasi automatisch die Diskussion, ist okay, ich habe nichts dagegen, wir kriegen automatisch die Diskussion, die mit dem Stichwort gegeben ist, oder die mit dem Stichwort sozusagen ausgelöst wird. Über das möchte ich noch ein bisschen was sagen. Nämlich, erstens, wenn jetzt Amerika den Irak umkrempeln will und natürlicher Blutbad anrichtet, für amerikanische Interessen. Dann sage ich, dann bin ich gegen die. Und verstehst? Und dann bin ich jetzt nicht bescheiden und sage, ich bin gegen Bush, aber Amerikaner mag ich. Na, da sage ich jetzt mal, dann bin ich gegen die, diese Verallgemeinerung. Ja, die findet in der Politik immerzu statt und zu Recht. Denn wenn die Völker sich für die Politik ihre Regierung hergeben, dann müssen sie halt auch dafür gerade stehen. Bush ist der Chef der Nation, er ist gewählt worden, man liest, er macht es auch mit einer ziemlich großen Zustimmung. Ja, soll ich jetzt sagen, die Amerikaner nicht, aber Bush schon. Warum denn nicht? Amerika macht es, jetzt ist Amerika übel und Bush ist der Chef und die anderen machen offenbar alle mit. Oder viele davon. Dann nehme ich sie gerade so in Haft, wie jeder andere andere in Haft nimmt. Zum Beispiel der Bush nimmt die Irakis alle in Haft für den Saddam. Die müssen alle sterben, weil er den Saddam nicht leiden kann. Also, soll jetzt heißen, warum soll man jetzt da kleinlich sein? Warum soll man jetzt da gleich mit dem Differenzieren anfangen? Erster Satz, fertig. Zweiter Satz, ich weiß schon warum. Weil jeder den Verdacht hat, wenn du gegen Amerika bist, bist du das aus deutschem Nationalismus. Wer gegen Amerika ist, ist für Deutschland. Er ist ein deutscher oder europäischer Nationalist und es ist ja wurscht, ob man es dann kulturimperialistisch ausdrückt, so wie deine Storys mit kulturlos und so weiter, oder ob man sie auf der Kriegsebene ausdrückt, macht ja nichts. Ich bin gegen Amerika, weil ich so sehr für Deutschland bin. Das ist der Verdacht. Und gegen den Verdacht soll sich abgegrenzt werden. Und da wollte ich erstmal sagen, ich kann doch ohne Schwierigkeit gegen Amerika sein und deswegen bin ich noch lange nicht für Deutschland. Amerika, ich kann doch ohne weiteres auch mit vollem Recht sagen, Amerika ist im Moment die Macht, die die Welt in Unruhe bringt und aufmischt und die an der Spitze der imperialistischen Beherrschung der ganzen Welt steht. Und das stimmt alles. Und ich bin gegen die. Und da bin ich noch immer nicht für Deutschland. So selbstverständlich ist es doch gar nicht, dass wenn man gegen den einen ist, dass man dann für einen anderen ist. A. B. Aber wir wissen, wenn Deutsche gegen Amerika sind, dann sind sie es, weil sie Deutsche sind und stolz drauf. Das ist die Härte. Man lebt halt in einem Land, wo alle Leute sich national definieren. Wo also auch klar ist, man ist für Deutschland, wenn man gegen Amerika ist. Und deswegen ist der jetzige Protest und die jetzige sehr schlechte öffentliche Meinung, die Amerika ja in Deutschland jetzt hat, deswegen ist es ein gewisser deutscher Stolz. Und jetzt kommt kein Anti-Amerikanismus als Parole. Ich meine jetzt nicht gleich die Antideutschen, die jetzt jeder Kritik an dem US-Krieg quasi deutsche Welteroberungssehnsüchte nachsagen wollen. Die meine ich jetzt nicht, sondern ich meine jetzt ganz offiziell, der Thierse, also deutscher Parlamentspräsident, marschiert in der Berliner Demo vorweg und dann wird er ans Fernsehen geholt und soll eine Stellungnahme abgeben und sein Hauptton ist, wir demonstrieren hier gegen den Kriegskurs, aber nicht gegen Amerika. Sein Hauptton ist das Dementi, dass es gegen Amerika wäre. Und das ist, weil man weiß, dass es deutscher Nationalismus und ein Aufschwung des deutschen Nationalismus ist, sich gegen Amerika was rauszunehmen. Deswegen gibt es in Deutschland immer gleich die Bremse, aber Vorsicht, das ist immer noch der große Partner und man will den Bruch nicht. Und deswegen gehört zur Friedensbewegung oder zu den Demonstrationen, speziell, in dem Fall speziell, zu den Anleitern, zu den politischen Anleitern dieser Demos, dass sie eigentlich beim Demonstrieren lauter Bekenntnisse zu Amerika abliefern. Geht in verschiedenen Formen. Es geht in der Form, dass man sagt, wir demonstrieren hier in Solidarität mit den Demonstranten in New York und Milwaukee und so weiter. Und es kann ja nicht anti-amerikanisch sein, wenn es die dort selber sagen. Es geht aber auch in der Form, dass jemand gegen Amerika heute demonstriert und sagt, wir vergessen aber nicht und sind dankbar, dass Amerika uns die Demokratie gebracht hat und die Demokratie, die sie uns gebracht haben, ist ja überhaupt die Erlaubnis und Ermöglichung von Kritik. Dass sie quasi sagen, ohne dass die Amerikaner uns zur Kritik erlaubt hätten, hätten wir auch jetzt gegen Amerika nichts zu meckern gehabt. Also beim Meckern sich gleich bedanken bei dem, der das überhaupt eingeführt hat bei uns. Das sind Bekenntnisse, die einfach auf den verdrickten deutschen Nationalismus verweisen. Auf ein Land, das als Partner und Vassall Amerikas in der Welt groß geworden ist. Und je größer es wird, desto weniger den Vassallenstatus aushält. Aber den Willen, sich zum Kontrahenten aufzubauen, überhaupt nicht hat. Und deswegen Protest und gleichzeitig ein Tabu beim Protestieren. Ja, also vielleicht richtiger, den Willen, sich zum Rivalen herzurichten, hat, aber dabei Wege gehen will, die das Risiko der Feindschaft Amerikas nicht einschließen. Ja, der ganze Aufbau Europas, das ganze Europa als Perspektive, Europa auf gleicher Augenhöhe mit Amerika herrichten, ja, das sind alles Projekte der Emanzipation aus der amerikanischen Aufsicht, aus der amerikanischen Vorherrschaft. Aber es sind Projekte, die immerzu absurderweise immerzu so gestrickt waren, dass jeder Fortschritt zugleich die Genehmigung Amerikas haben sollte und all die Fortschritte gegen Amerika, Amerika nicht gegen einen aufbringen sollte. So. Und es ist ja vielleicht nicht das, dass die das nicht wissen, sondern es ist das, dass sie das scheuen und einen Weg suchen, wie sie dieses Zerwürfnis vermeiden und verschieben. Und dabei aber jetzt erleben müssen, dass Amerika das Zerwürfnis produziert und ihr Versuch, in kleinsten Schritten sich da immer weiter abzunabeln von dem Aufseher, dass der Versuch mit den kleinsten Schritten ihnen jetzt einmal blockiert worden ist. Und jetzt kriegen sie die Frage, Rivale oder Vassal. Und das ist ja das, was im Moment auf der Weltbühne verhandelt wird. Zurück. Ich wollte bloß, also von mir aus war das jetzt der Beitrag noch zu den friedensbewegten Argumenten, dass zu den Demos selber die Selbstzensur, aber kein Anti-Amerikanismus, dass die ein Bestandteil davon ist. Und dass das so dieses Moment von Rückruf, ja, so viel Realismus muss beim Protestieren sein, dass wir uns mit dem großen Partner Amerikas nicht wirklich zu einer Feindschaft aufbauen wollen. Das war der erste Nachtrag, den ich mir vorgenommen habe, kein Anti-Amerikanismus. Schauen wir mal, ob es sonst noch was gibt, was übergangen worden ist oder was man diskutieren müsste.
Die Trennung von Staatsführung und Volk wird ja auch bei erklärten Feindschaften vorgenommen. Also auch Amerika führt seinen Krieg nicht gegen das irakische Volk, sondern gegen einen Diktator und drei ausdrücklich im Namen des irakischen.
Ja. Also in dem Fall hast du die Trennung von Volk und Führung ist das Ideologische, also das ist ein Argument bei der Begründung des Krieges. In der Praxis des Krieges wird die Trennung schwer dementiert. Da werden alle Irakis für den Saddam haftbar gemacht. Da müssen dann Städte in Schutt und Asche gelegt werden, weil Saddam.
Das machen die aber auch in den EU-Organisationen schon so, dass die Bevölkerung
eben
mangelndes Willen
reagiert.
Ja. Das sind ja EU-Organisationen. Das muss man sich jetzt mal ins Bewusstsein
stellen. Ja, immerhin. Ja, sehr gut. Immerhin wollte ich gerade sagen. Immerhin, das sind Mittel, die schon der Frieden, also das kann man alle schon mit Frieden machen. Diese 500.000 tote Kinder da und was da in den Zeitungen steht. Das ist schon Frieden. Auch das ist ein Hinweis auf, wie verkehrt es ist, so grundsätzlich Krieg und Frieden in Opposition zu rücken und zu sagen, Frieden ist der gute Zustand und Krieg ist das ganz andere. Aber jetzt zurück zu dem Trennung und Identifizierung von Volk und Führung. Die Trennung findet statt, um zu sagen, Saddam ist ein böser Mann und was wir da bekämpfen, hat nicht die Würde einer Staatsräson, sondern das ist Verbrechen von einer Clique. Ja, bekämpft wird nicht das irakische Volk. Die Wahrheit, was für andere politische Existenz und dann aber auch, was für andere Existenz hat denn das irakische Volk überhaupt als den irakischen Staat? Noch anders gesagt, was für Existenz als Volk hat denn jeder Volk außer die Existenz im Staat? Die Trennung gibt es doch gar nicht. Volk und Staat sind doch dasselbe. Staat ist die politische Organisation von was? Vom Volk. Und ein Haufen von Menschen ist ein Volk, überhaupt bloß dadurch, dass es politisch in einem Staat organisiert ist, sonst ist es kein Volk. In dem Fall jetzt, der irakische, jetzt wird getrennt und gesagt, das irakische Volk und seine Interessen werden nicht verletzt. Nein, Amerika erklärt sich zum Sachwalter der Interessen des irakischen Volkes und gegen die Führung, die auch gar nicht Staat heißt, sondern Regime oder Clique. Ja, das ist halt die Weise, wie man einer anderen Staatsräson die Anerkennungswürdigkeit abspricht. Indem er sie nicht als eine Staatsräson sich gegenüberstellt, sondern als bloß den verbrecherischen Willen einer Clique.
Ich wundere mich, warum das jetzt bloß auf die Rechtfertigung vom Krieg beschränkt. Weil auf der anderen Seite ist es doch auch eine Ausdrucksweise dafür, dass im Kriegsresultat dann aber doch auch wieder ein gewählter Staat herzustellen gilt. Also die Trennung von Staat und Volk, also das Doppelte, dass es nicht bloß die Begründung eines Kriegs ist, indem du das tatsächlich, was halt vorhin nächstes erklärt, und ich glaube noch im Namen der Befreiung dieses Kreuz, die dann alle rufen, wenn es von Manchester zurückkommt, nach der anderen Seite. Das sind halt moderne Kriege.
Ja.
Die Nation oder der Staat soll doch vorne ausgeordnet werden, soll der genehme Nation installieren. Wo man mit dem Titel Gold doch schon auf der anderen Seite für das die Anerkennung jetzt
aus. Ja, ja. Die Trennung von Staat und Volk in der Anklage heißt, wir beseitigen das Regime und das Volk soll ruhig eine andere soll eine neue staatliche Existenz hinterher kriegen in unserem Sinn. Also der Satz hat also auch eine Wahrheit in Sachen, es ist nicht der Krieg gegen das Volk. Der bleibt die Unwahrheit, denn der Krieg ist immer einer gegen das Volk, also gegen auch die menschliche Staatsbasis des anderen Staates. Immer. Das ist gar nicht zu vermeiden. Aber in der einen Hinsicht hat es auch eine Wahrheit. Das Volk als Volk soll nicht beseitigt werden, sondern bloß das Regime. Das ist ein Unterschied meinetwegen zu den jugoslawischen Staatsgründungskriegen. Da ist nicht der Krieg gegen Karadzic geführt worden. Und nicht gegen die Serben. Oder gegen den Chef der Moslems und nicht gegen die Moslems. Da ist der Krieg gegen die Moslems und gegen die Serben geführt worden. Da war es wirklich anders. Da ging es darum, das andere Volk aus einer Gegend zu vertreiben. Nicht, bleibt nur sitzen, ihr kriegt eine andere Führung. Sondern ihr müsst hier weg, weil unser Volk hierhin will. So, dazu ist es ein Unterschied, wenn man sagt, wir führen keinen Krieg gegen das irakische Volk, sondern nur gegen die irakische Führung. Wir wollen dem Volk eine spätere politische Existenz in unserem Sinn dann wieder eröffnen. Zu dem ganzen Ding hat uns jetzt das Anti-Amerikanismus Volk und Führung trennen hingetragen. Ja? Ist eigentlich eine Abschweifung gegenüber dem gesamten Thema. Ich sage noch einen letzten Abschnitt, einen Nachtrag, den ich mir noch schon zurechtgelegt habe. Noch einen Punkt an der ganzen Bewegung, der einem der aufstößt. Die amerikanischen Demos gingen, hat man sehr viel das Schild gesehen, not in our name. Ja, ist das jemandem aufgefallen? Not in our name als Demoschild. Das ist eine eigentümliche Absage. Die sagt gar nicht, ich will den Krieg verhindern, sondern ich spreche dem Bush das Recht ab, in meinem Namen den Krieg zu führen. Da merkt man, die Bewegung treibt sich auf der Ebene einer Politlegitimation rum, die man besser längst verlassen haben sollte. Das müssen Leute sein, die der Meinung sind, unter normalen Umständen ist das, was die Regierung macht, immer was sie im Namen der Menschen macht. Also diese Leute, die in dem Fall hingehen und sagen, not in my name, die bekennen eigentlich, dass sie sich ansonsten für den Auftraggeber des Regierens halten. Die sagen eigentlich die ganze Zeit über normalerweise, da passiert das, was passiert. Also die Akte der politischen Macht, die finden statt auf meinen Wunsch hin. Und ich billige sie auch. Und an der Stelle billige ich sie nicht. Und dann ist gar nicht der Standpunkt, jetzt muss ich was tun, damit ich es unterbinde. Sondern ist sozusagen, ich blamier den Bush, indem ich öffentlich bekannt mache, er hat das Volk gar nicht so hinter sich, wie er tut. Na, ist schon fertig. Das kriegt was von dem, ich habe meine Ablehnung erklärt und habe meine Ehre gerettet, fertig. Es ist gar nicht aufs praktische Verhindern abgezielt, sondern es ist die Verteidigung der Staatsbürgerehre, die sagt, diese blöden Kriegsgründe, die uns präsentiert werden, leuchten uns nicht ein. Von uns aus gibt es keine Genehmigung. Die Wahrheit, dass die ja gar nicht braucht, ist längst vergessen. Die ist längst weg. Dass sie die Genehmigung schon gegeben haben, dadurch, dass der Bush gewählt worden ist. Die ist längst weg. Jetzt sagen sie, unsere Genehmigung gibt es nicht und tun so, als ob das irgendwas wäre. Das gilt auch ein bisschen, natürlich nicht mit demselben Sinn, für die Demonstrationen in Europa. Fragt mal die Demonstranten, also die Demonstranten No War, kein Krieg, kein Blut für Öl und so weiter, halt Forderungen. Und dann gibt es immer Journalisten, die sagen, glaubt ihr eigentlich, dass ihr den Krieg verhindert? Und man kann hundertprozentig sicher sein. Also jeder Demonstrant, der dann eine Antwort gibt, sagt, naja, das glaubt er eigentlich nicht. Aber man muss ja was tun. An der Stelle, das ist eigenartig, demonstrieren gehen und sagen, ich glaube eigentlich nicht, dass was nützt. Und keinen Übergang zu machen. Es ist schon ein großer Realismus zu sagen, ich glaube nicht, dass es was nützt. Und wie wir demonstrieren gegangen sind oder ich demonstrieren gegangen bin, habe ich auch nicht geglaubt, dass es was nützt. Aber ich habe gewusst, dass Demonstrieren nichts nützt und ich wusste auch, Demonstrieren ist bloß ein Mittel, dass man seine Meinung bekannt macht und vielleicht Anhänger für die Meinung findet. Und dass das alles bloß ein kleines Mittel ist in einem Kampf um die Beseitigung der Verhältnisse und der Mächte, die hier herrschen. Aber es ist was ganz anderes, zu sagen, ich glaube nicht, dass es was nützt, aber ich mag's ja mal. Und nicht, und dann weiß ich, dass viel mehr nötig ist, um das zu stoppen. Sondern, und da gehe ich wieder heim, wenn es nichts genützt hat. Wer wirklich das macht, ich mag's mal, weil man muss ja was tun. Und wenn es nichts nützt, dann gehe ich wieder heim. Und dann ist es nicht der Übergang zu, es muss viel mehr geschehen, sondern dann ist es der Übergang, ich habe getan, was ich konnte, fertig. Dann ist es auch da bloß die Verteidigung der Staatsbürgerehre. Ja, es gibt diesen lateinischen Spruch, ich habe geredet und meine Seele gerettet. Ich habe meine Stimme erhoben, ich kann mir also keinen Vorwurf machen. Und mehr ist es dann nicht. Denn das geht nicht. Demonstrieren, sagen, Krieg ist das Furchtbarste. Hingehen, demonstrieren, sagen, ich glaube nicht, dass was nützt und dann wieder heimgehen und sagen, dann war es das eben. Oder anders, wenn das geht, wofür war es dann gut? Das ist das, was ich gerade gesagt habe. Also dann, wenn man schon meint, es nützt nichts, dann wäre doch der Übergang zu was viel Grundsätzlichem angesagt. Als zu sagen, dann geht man wieder heim und man hat es ja probiert. Ja. Ja.
Ist das nicht an was wir alle hängen? Weil wir wollen alle den Wohlstand, wir wollen das Auto vor der Tür haben, wir wollen die Banken haben, wir wollen das Öl haben. Und bloß den Krieg, der damit verbunden ist, den wollen wir nicht haben. Also wenn ich mich mit dem Schild nicht hinstelle, dann müsste ich eigentlich in Angola sein und da Leuten helfen. Oder irgendwo anders. Aber ich bin ja mit dem System scheinbar zufrieden. Und lebe davon gut, dass anderen Leuten schlecht geht. Und ja, und dann stelle ich mich halt mit dem Schild hin und sage, na den meine ich.
War das zu hören? War zu hören, ja. Das Argument war im Wesentlichen not in my name. Vielleicht ist es die Verlogenheit des Protests selber. Wir wollen ja alle den Wohlstand, wir wollen das Auto, wir wollen das Öl, bloß den Krieg, den es dafür braucht, wollen wir nicht. Ja, das war die Rede. Da sind wir an einem ganz, ganz harten Punkt. Weil, wenn die Auskunft stimmt, dass es für meine Heizung im Winter, für mein tägliches Brot, für meine Wohnung und für mein Auto den Krieg braucht. Wenn das stimmt, dann muss man auch dafür sein. Dann ist es wirklich verantwortungslose quasi Zärtlichkeit der Seele, wenn man sagt, und damit will ich nichts zu tun haben. Das ist die alte Geschichte, das ist wie beim Nietzsche. Ja, wenn der Mensch ein Raubtier ist, dann soll er sich auch dazu bekennen. Wenn ich bloß leben kann, indem ich es jemandem anders wegnehme, ja, dann soll ich nicht so tun, wie wenn ich für den was übrig hätte. So. Nur, wenn das so wäre, dann hätte der Hitler recht gehabt. Das Leben ist ein Kampf und die Völker, das eine Volk kann bloß leben, wenn es das andere fertig macht. Wenn das stimmt, muss man dafür sein, das habe ich gerade gesagt. Aber das stimmt doch überhaupt nicht. Es stimmt doch nicht, dass der Wohlstand, also die Lebensmittel, ja, der Lebensstandard, den wir haben, groß oder klein, es stimmt doch nicht, dass der nur zu haben ist, wenn es anderen schlecht geht. Es stimmt auch nicht, dass wir den Kaffee, den wir saufen, bezahlen können, weil die Leute, die ihn pflücken, nichts kriegen. Also da wird ja das. Zwischen dem Es reicht nicht, dass man das mitteilen kann, dass man selber nicht darauf reinfällt. Also, kommen wir zurück zu dem Punkt. Es stimmt, uns hier geht es besser, also uns, auch den Lohnarbeitern hier, geht es besser als denen in Argentinien und schon gleich denen in Indien oder Afrika. Das stimmt. Ich würde es jetzt aber nicht gleich mitmachen, dass ich sage, die Lebensmittel, die ich kriege, habe ich nicht erarbeitet, sondern habe ich denen, ich über ein paar Vermittlungsstufen, denen weggenommen. Das stimmt nicht. Dass die ausgebeutet werden, da drunten, das gibt jeder zu. Aber die hier werden auch ausgebeutet. Und das, wovon sie leben, ist nicht das, was denen weggenommen wird. Sondern, dass die nichts kriegen, na, das ist zu kompliziert, das geht so schnell nicht. Also, einfach gesagt, zwischen dem Wohlstand, den es hier gibt, und der Armut, die es dort gibt, liegt nicht einfach, sagen wir, sowas wie Gebrauchswert, mengenmäßig, eine böse Verteilung. Wir haben von den Erdnüssen so viel abgekriegt, weil die so wenig abgekriegt haben. Sondern zwischen den beiden Geschichten liegt der Kapitalismus. Die Wirtschaftsweise, in der Arbeiter hier wie dort Mittel des Gewinns ist. Und jetzt ist eine Behauptung, die mache ich in 4 Wochen. Aber jetzt nicht, ist bloß als Behauptung muss ich gesagt werden. Und nur weil es darum geht, um diesen Zweck der Wirtschaft, sind die Leute dort, verhungern die Leute dort und sind die hier auch nicht wirklich gesichert und schon gleich nicht reich. Nur wegen des wirtschaftlichen Zwecks, nicht sozusagen, weil die Lebensmittel nicht reichen würden und wir einen zu großen Anteil abkriegen und die einen zu kleinen. Jeder weiß zum Beispiel, oder wer wissen will, kann es wissen, in der Welt werden genug Lebensmittel hergestellt. Und es könnten noch viel, viel mehr hergestellt werden, wenn sie hergestellt werden sollten. Die Menschen in der dritten Welt verhungern nicht deswegen, weil wir vom Getreide zu viel fressen und für sie zu wenig übrig bleibt. sondern weil sie von dem vielen Getreide, das es gibt, kann es kaufen können. Deswegen wird Getreide leichter ins Meer geschüttet, wenn kein Preis dafür zu erzielen ist, als dass man es den Hungerleidern gibt. Also sollen es bloß Indizien sein dazu, die hinweisen darauf. Es stimmt nicht, dass unser Wohlstand quasi das Wegnehmen der Lebensmittel, also daraus besteht, dass wir die Lebensmittel denen wegnehmen. Die Armut hier oder die furchtbare Armut auswärts in der dritten Welt und die relative Armut hier, die verhalten sich nicht so wie zwei Schalen, auf die das vorhandene ungleich verteilt worden ist, sondern die verhalten sich ganz anders. Hier sind die Menschen nützlich fürs Kapital. Hier werden sie benutzt. Und das größte Unglück, das bei uns passiert ist, wenn sie nicht mehr benutzt werden. Jetzt immer mehr nicht. Hier werden sie benutzt, hier lohnen sich die Menschen für einen Profit. Deswegen können sie davon leben. In der dritten Welt. Und da bleibt die notwendige Arbeit der normalen Menschen, weil sie, die allermeisten von ihnen sich fürs Kapital nicht lohnen. Aus keinem anderen Grund. Natürlich könnten die auch ihre Lebensmittel erarbeiten. Aber die Mittel dafür gibt es nicht, weil kein Unternehmer sagt, aus dieser Arbeit kann ich einen Gewinn machen. Dann gehen keine hin oder viel zu wenig. Dann wird dort verhungert. Und hier wird von demselben gesellschaftlichen Verhältnis der Ausbeutung gelebt. Aber es wird nicht hier davon gelebt, dass dort verhungert wird.
Aber ich dachte, das ist die Mit- und Niederträchtigkeit, das wird außer der Bar im
Finanzamt. Ist das zu hören gewesen? Das Argument war, aber, ich sage es jetzt wörtlich, aber ich trage doch das System mit und jeder trägt es doch mit, außer vielleicht ein paar Spinnern. Klär mal, was wir damit meinen. In der einen Hälfte praktisch tragen, tut es jeder, indem er seinen Dienst tut. Du gehst arbeiten, lieferst deinem Unternehmer über die Lohnkosten hinaus Erträge, sonst geht nichts, zahlst Steuern, hältst dich an die Gesetze, in dem Sinn praktisch trägst du das System mit. Ja? Musst du ja wohl auch. Theoretisch, in deinem Denken, musst du überhaupt nicht. Da ist man schon frei, sich eine Meinung darüber zu bilden, bei was für einer Sache man eigentlich mitspielt. Und wenn man sich die Meinung gebildet hat, man spielt bei einer Sache mit, bei der man besser nicht mitspielen sollte, dann muss man halt schauen, wie man das praktisch Kündigen hinkriegt. Wie man das praktische, die Absage ans Mittragen hinkriegt. Natürlich, da ist mehr verlangt, als bloß eine schlechte Meinung zu haben. Aber andererseits, einfach zu sagen, sich distanzieren, im Sinn von not in my name, das bringt es auch nicht. Da wäre halt verlangt, dass man die Verhältnisse beseitigt, die hier wie dort fürs Elend zuständig sind. Das kann man nicht alleine machen. Also ist eine politische Praxis nötig, wo man Leute gewinnen muss dafür, dass sie das auch ändern wollen. So, das ist dann die einzige Weise des Nicht-Mittragens, die einem zur Verfügung steht, solange man die Machtfrage nicht stellen kann. Die kann man aber schon machen. Diese einzige Weise. Insofern würde ich mir kein Gewissen draus machen, ich trage das mit. Sondern würde ich sagen, ja, ich weiß praktisch, indem ich erwerbstätig bin, spiele ich da drin eine Rolle und damit leiste ich auch was fürs Funktionieren von dem Laden. Das kann ich auch gar nicht einfach abstellen, weil ich muss Geld verdienen, sonst wäre ich Eremit, gehe in den Wald und lebe von Bären. Das kann ich haben, aber was ist das schon? Das kann ich gar nicht einfach abstellen. Aber erst einmal die Meinung drüber, ich muss nicht auch noch das gleich richtig finden, in was ich zwangsweise eingespannt bin. Und zweitens, und wenn ich es nicht mehr richtig finde, dann muss ich mich halt damit befassen, was ich tun kann, um das abzustellen, was ich nicht billige. Also kein Gewissen draus machen, dass man doch mitträgt und mitverantwortlich ist für die Not der Schwarzen. Kein Gewissen sich draus machen, sondern sagen, ja, einerseits, ich bin überhaupt nicht verantwortlich dafür, andererseits, der Laden, der mich schädigt, wenn ich das mal so sehe, dann ist er auch mein Gegner und was ich dagegen unternehmen kann, tue ich. Also wie gesagt, das ist die Alternative zu dem sicher Gewissen machen. Denn eigentlich war das ja der Einstieg in, man macht sicher Gewissen.
Nicht nur das Gewissen, sondern es gibt ja da Demokratiewahlen. Und die Wahlen sagen ja, dass sagen wir 90% für die Marktwirtschaft sind. Oder vielleicht sogar mehr. Und dass der Rest der Minderheit ist, die niemals ein funktionierendes System zusammenstellen kann.
Ja, da würde ich jetzt brutal sagen, solange es ja so eine Minderheit ist, eh nicht. Und wenn es keine Minderheit ist, selbstverständlich. Das ist halt, weil es so furchtbar wenig sind, weil keiner meint, es muss was anders sein. Ja, wenn das keiner meint, dann läuft es nach den Regeln, die gelten. Wenn es meinen Leute gäbe, die meinen, es müsste was anders sein, dann wird es ja schon unter den Verhältnissen ganz anders ausschauen. Wird es Kämpfe geben, Streiks, dann würden die Regeln der Wirtschaft nicht immer bloß von den Wirtschaftskapitänen geschrieben, sondern auch von anderen und so weiter. Aber das ist halt immer dasselbe, das muss man halt wollen. Das muss man wollen, dann sieht man, wie groß die Aufgabe ist. Fertig. So darf man auch nicht dramatisieren an der Stelle. Was jetzt heute war, das war richtig befassen mit, es gibt Gegenargumente gegen den Krieg, die haben ihren Ausgangspunkt im Erschrecken über, was Krieg ist, und sie bestehen eigentlich in der Durchführung in einer ganzen Menge Rücknahme des ursprünglichen Erschreckens. Eine Wiederannäherung an den Realismus der Außenpolitik, das war jetzt die Erläuterung. Es ist ein einziges nicht gelten lassen wollen, dass diese Gesellschaft Gewalt nach innen und außen braucht und darauf beruht. Und das will ich das nächste Mal erläutern. Nämlich, warum braucht es eigentlich immer wieder Kriege in der Außenpolitik? Warum ist es nötig? Warum ist die Weltwirtschaft überhaupt ohne Krieg gar nicht zu haben? So, das ist dann Imperialismuskritik. Dann bin ich fertig, dann bin ich dabei, so, jetzt weiß ich, wie diese Ekelhaftigkeit zu diesem Gemeinwesen gehört, in dem ich lebe. Weil das war eigentlich in der Diskussion, auch wie ich geredet habe, viel die Unterstellung und nicht der Beweiszweck, heute jedenfalls. Mach ich. Ja. Ja.
Dass so Organisationen wie der IPD und die Renaktis-Organisation gehen weiter dazu, das weiß ich, dass es uns gibt. Ich sehe das da einen Eindruck von meiner Seite aus.
Also gut, das Thema machen wir am 3. April, Donnerstag, 3. April, wieder gleicher Ort, gleiche Zeit.